Happy Shooting, Folge 226. Den Stöpsel ziehen.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, so einfach ist das, ne?
Einfach?
Ich setze mich hier nochmal richtig hin.
Kopf auch noch richtig rum einstöpseln. Ah, jetzt höre ich dich auch richtig rum. So ist gut.
Ja, so eine Stimme ist immer wichtig, dass die auch im Stereobild sauber sitzt.
Vor allem, wenn sie Mono übertragen.
Selbstverständlich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ich stöpsel dich immer so halb rechts ein, weißt du. Warten heute? Ach nee, also überhaupt mal. Hallo und willkommen, wir sind Happy Shooting. Und
der Fotopodcast.
Ja, wir casten Pod und zwar Foto. Also, es geht um Fotografie und... Ja, wie machen wir das denn jetzt?
Chris, fangen wir doch mal vorne an. Also du, Chris, der da gerade hängt, das ist der Chris, der sitzt in Tübingen. Ich bin der Boris, ich sitze in Nordheim.
Der hängt in Tübingen.
Der hängt in Tübingen, ja. Irgendwo tot über den Gartenzaun.
Nicht ganz. Nee. Also wir machen hier einen auf Fotografie und ihr findet uns auf happyshooting.de. Und da gibt es noch viel mehr davon. Also falls ihr das jetzt gerade hier zum ersten Mal hört, einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen suchen gehen. Da gibt es irgendwie jetzt 226. Ah, wie viel sind es? 225 davor und jetzt ist das hier die 226. Folge mit folgenden Themen.
Da hast du was reingeschrieben. Ein Spiegelreflex-Kamera-Simulator.
Richtig.
Interessant.
Ein Linktipp von Basti, da geht es um ein neues Produkt.
Dann haben wir eine, das sieht jetzt alles ganz anders aus, ich bin völlig verwirrt. Wir haben eine funktionsfähige Hasselblatt zum Runterladen.
Zum Durchfaxen oder wie?
Sozusagen.
Einen Blu-ray-Tipp von Andi.
Dann haben wir Tipps zur Hochzeitsfotografie.
Der Joachim und Mitya hat uns was zum Thema Fotosmith geschrieben, hatten wir mal drüber geredet.
Dann hast du ja auch was Schönes geschrieben. Du hast was zu verkaufen. Eine Plaubel, Pico.
Noch nicht ganz.
Aber fast. Na, kannst du uns nachher erzählen.
Reden wir kurz drüber. Mhm. Im gleichen Rahmen geht es um sehr schöne Bilder, die aus einer interessanten Kamera kommen.
Und außerdem geht es um sehr interessante Bilder, die aus einer anderen interessanten Kamera kommen und was das mit Pferden in Schwebephasen zu tun hat.
Was, schwebende Pferde?
Du wirst dich wundern.
In Seifenblasen. Jens fragt uns was zum Thema Belichtungsmessung bei manuellen Objektiven.
Dann haben wir eine Frage von Volker zum Thema, wie mache ich denn, wenn ich JPEG und RAW habe, die Bewertung dieser Bilder und sortiere das alles aus und so.
Ja, dann haben wir einen kleinen Aufruf, weil sich ein Gewinner nicht gemeldet hat. Aber wir fangen die Sendung wie immer an mit was zum Hören.
Und zwar könnt ihr euch mal überlegen, was denn das hier wohl ist. Tja, was war das?
Ja, das ist eine Kamera.
Ja, aber was für eine?
Ja.
Manch einer weiß das vielleicht, weil hinten, ich mache jetzt nochmal hier, warte mal, muss ich zum Anfang spulen, die ist ziemlich lang, die Aufnahme, so.
Spulen.
Ja, hinten dieses Schlacker, das könnte verraten.
Das verrät's doch alles, also mir nicht. Egal.
Mir auch nicht, aber ich kann's ja lesen, was es ist.
Du, wir wollen noch was loswerden.
Ja, wollen wir. Und zwar, wir hatten in der letzten Folge zwei Gewinner ermittelt. Ein Gewinner für die Kommunikationsaufgabe und ein Gewinner für den eisernen Fotografen.
Ja, der eiserne Fotograf ist ermittelt, hat sich gemeldet, bekommt jetzt auch das Schirmchen zugeschickt. Ich habe es schon eingepackt, das war gar nicht so leicht.
Das ist ja ein bisschen größer, das Schirmchen.
Ja, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt irgendwie ein Transportunternehmen finde, was das auch transportiert in der Größe. Also er ist nicht aufgeklappt, er ist schon zusammen, aber immer noch ziemlich lang.
Du könntest dich ja einfach an das Schirmchen dranhängen bei dem Wind und es einfach direkt fliegend ausliefern.
Mhm.
Da gab es auch schon mal eine, ne? Poppins oder so.
Und wie komme ich da wieder zurück?
Naja, so wollen wir nicht kleinlich werden. Na gut, jedenfalls hatten wir auch einen Gewinner für die Kommunikationsaufgabe ermittelt und das war der Flickr-User oder die Flickr-Userin Montua Schana. Das war das Bild mit den Flamingos. Ja, aber hat sich noch nicht gemeldet. Aber Mensch, mach das mal. Schreib eine E-Mail an info@happyshooting.de mit dem Betreff Gewinnerkommunikation, weil du hast dieses Komplettpaket um den Spider Holster Black Widow gewonnen. Und den will ich dir natürlich zuschicken.
Den wolltest du doch so gern behalten. Hast du da nicht vielleicht irgendwie eine E-Mail auf dem Tisch?
Meinst du, ich habe da vielleicht den Spam-Filter konfiguriert?
Huch, Delete, was war das denn?
Wie konnte Nein, das sowas denn tun wir nicht. Sowas tun wir nicht.
Ah, ganz kurz mit Meldung in eigener Sache. Wir haben noch Plätze frei. Und zwar nächster Workshop in Berlin, der Street-Fotografie-Workshop Ende Juli hat noch 2 Plätze frei. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Das wäre jetzt an der Zeit, sich da noch anzumelden. Mhm. Außerdem gibt es ein... der wird spaßig. Im Juli gibt es einen... Am 15. bis 17. Juli gibt es einen Workshop in Braunschweig. Den machen die Moni und ich zusammen mit Spürsinn. Läuft unter dem Titel Fotografie am Ende des Lichts. Da geht es um ganz extreme Entwicklungen. Erstmal um die ganz extreme Fotografie in extremen Lichtsituationen. Da wird der Micha Wall und die Tila P. werden einen Tag Workshop machen. Und wie man das dann entwickelt und wie man dann aus, was weiß ich, einer, ach, ich sag mal, HP5 Belichtung mit ISO 64 oder 6400 oder so, wie man da dann noch was rauskriegt, darum geht's dann die nächsten 2 Tage. Wir machen dann nämlich neben der extremen Fotografie auch extreme Entwicklungen. Hm. Also Fotografie am Ende des Lichts findet man natürlich auch unter den einschlägigen Adressen, zum Beispiel auf happyshooting.de/workshop. Und von da aus kann man sich dann durchklicken. Ja, wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil der ist ja auch dann irgendwie relativ bald.
Hm. Wir haben auch im, wann ist es? September, glaube ich, ne? In Nordheim den Lichtworkshop.
Lichtworkshop, ja, da können auch, sich auch noch ein paar Leute anmelden. Mhm. Und
auch gerade wieder 2 Anmeldungen reingekommen, aber wir haben noch ein bisschen Platz.
Und wo wir auch noch Platz haben, das ist der Weihnachtsmarkt-Workshop in Dresden. Da haben wir noch gar nicht groß drüber geredet. 3.4. Dezember.
Den haben wir nachgeschoben.
Mhm. Den haben wir nachgeschoben. Wir wollten ja ursprünglich in Leipzig, aber das hat aus diversen logistischen Gründen nicht hingehauen. Also gehen wir nach Dresden und zwar Street, Nacht und Stadt heißt der Workshop. Und wir besuchen unter anderem den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands, den Striezelmarkt. Und werden uns dort, naja, auch dort wieder extremen Belichtungen, also da geht es jetzt auch darum, wie fotografiert man sowas eigentlich richtig. Mhm. Von den technischen Feinheiten über die gute Belichtung in Standard- und Extremsituationen, da kommt natürlich ganz, ganz deutlich so zum Einsatz der kreative Umgang mit Bokeh, mit Unschärfen in den Bildern, mit Schärfeverläufen bei weit offenen Blenden. Da muss der Mensch natürlich mit rein. Also auch da ist so ein bisschen Street und Street bei Nacht auf dem Weihnachtsmarkt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und der Glühwein darf natürlich auch nicht fehlen. Also 3., 4. Dezember, 2 Tage Dresden.
Das könnte auch einer von diesen Workshops sein, wo es tatsächlich sinnvoll ist, mal mit Beanbag und oder Stativ bewaffnet loszuziehen.
Absolut. Also da geht es wirklich um solche Extremsituationen. Da sollte man wahrscheinlich dann auch die Handschuhe nicht vergessen. Mhm. Und ja, wir sind da wieder im World Trade Center und werden von dort aus quasi als Stützpunkt dann losgehen und den Markt unsicher machen. Und tagsüber werden wir lernen, was wir da abends dann wirklich umsetzen müssen.
Das wird ein schöner Jahresausklang werden, da freue ich mich schon drauf.
Also es sind schon ein paar Anmeldungen da, aber da dürfen durchaus noch ein paar reinkommen.
Da
jetzt
dürfen.
Wisst ihr Bescheid.
So sieht's aus.
So, gut jetzt.
Volker hat eine Frage.
Volker hat eine Frage. Magst du vorlesen? Soll ich vorlesen?
Ich lese das einfach mal vor. Der schreibt, hallo Podcast-Autoren.
Ah. Ja, ganz toll.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Nicht, dass es ein Kondolenzbrief wird hier. So, vielen Dank für eure anregenden und unterhaltsamen, ich fange einfach nochmal an. Vielen Dank für euren anregenden und unterhaltsamen Podcast. Weiter so, ich kann gar nicht mehr lesen. Ich wende mich mit einer Frage an euch und vermeide irgendwelche Bodensatzanspielungen. Ich fotografiere meine Bilder simultan in RAW und JPEG-Format. Dies tue ich vor allem deshalb, um nach dem Fotografieren mit Hilfe der JPEG-Dateien schneller meine favorisierten Motive auszuwählen bzw. zum Löschen der aussortierten Bilder. Bislang muss ich meine Auswahl von den JPEG-Dateien händisch auf die RAW-Dateien übertragen, indem ich die aussortierten Bilder in einer Liste zum anschließenden Löschen notiert habe. Klingt ja ein bisschen kompliziert, ne? Machst du erstmal mit den JPEGs rum, notierst dir, was du gemacht hast und ziehst das alles nochmal auf den RAW-Dateien nach. Naja. So, seine Frage. Gibt es eine Software, mit deren Hilfe eine Selektion, beispielsweise mittels Sternchen, möglich ist? Und die diese Sternchen gleichzeitig in einem Arbeitsschritt sowohl für die RAW als auch für die JPEG-Dateien einträgt? Vielen Dank für die Hilfe und Empfehlung. Beste Grüße aus Wiesbaden, Volker. Ich könnte ja mal ganz kurz erzählen, was ich da mache. Und dann also hast du dann ja noch einen Tipp.
Ja, das klingt mir jetzt aufs erste Mal hinhören so ein bisschen sehr von hinten durch die Brust,
ja,
über den Arm und so ein bisschen umständlich. Das müsste doch einfacher gehen, oder?
Ja, das klingt so, als ob man sich eine Nase bohren will und damit erstmal, na, das lasse ich mal. Also, was ich da mache ist, wenn du ja sowieso RAW-Dateien fotografierst, dann hast du ja auch eine Absicht, diese RAW-Dateien auch zu benutzen. Du schreibst ja auch, du hast die JPEGs eigentlich nur, damit du schneller aussortieren kannst. Ich habe mir das geschenkt mit JPEG und RAW, das heißt, ich fotografiere nur RAW, weil ich brauche in der Regel nicht schnell ein Bild von der Speicherkarte, um es irgendjemandem zu schicken. Und dann arbeite ich in meinem Fall mit Lightroom. Und das funktioniert dann so, dass ich die Speicherkarte einfach ins Kartenlesegerät reinstecke. Lightroom startet dann, bietet mir den Import-Dialog an mit allen neuen Bildern. Also Bilder, die schon importiert sind, tauchen auch gar nicht mehr auf. Sehe also die neuen Bilder. Ich gebe sofort ein paar Stichworte ein, weil in der Regel kommt man ja von einem bestimmten Event zurück oder von einem bestimmten Ausflug. Trage ich also schon mal die globalen Stichworte, die für 99% der Bilder passen, schon mal mit rein. Und dann drücke ich auf Import. Und dann werden diese ganzen RAW-Dateien auf den Rechner kopiert. Und es ist im Import-Dialog eingestellt, dass er im Anschluss an den Import die Vorschaubilder, also quasi die JPEG-Vorschaubilder, direkt berechnen soll. Da habe ich in meinem Fall eingestellt, dass es eine 1:1 Vorschau ist. Das heißt, er berechnet die JPEGs in voller Auflösung. Das nimmt natürlich etwas Zeit weg, aber das stört mich bislang noch nicht so sehr, außer in ganz seltenen Ausnahmen, wenn ich sehr viele Bilder habe. Aber normalerweise gehe ich dann halt los und trinke noch einen Tee oder mache Essen fertig oder irgendwas. Wenn er dann fertig ist, habe ich den Vorteil, dass ich sehr schnell durch die Bilder blättern kann, weil er blättert dann ja durch die JPEG-Bilder. Und dadurch, dass ich eine 1:1 Vorschau gerechnet habe, kann ich eben auch mal eben mit einem Mausklick in die volle Auflösung reingehen, um im Zweifelsfall zu entscheiden, welches von zwei Bildern, zum Beispiel beim Burst-Trick, ne, mal schnell 3-4 Bilder in Serie, welches von diesen 3-4 Bildern ist das schärfste Bild, die anderen sortiere ich dann raus. Und dann hast du gar nicht das Problem, dass du eigene RAW und JPEGs irgendwie zusammenhalten musst, sondern du arbeitest eigentlich nur mit den RAWs und diese schnelle JPEG-Vorschau, da kümmert sich Lightroom komplett drum. Also da wäre meine Empfehlung Lightroom. Ich weiß jetzt, dass Lightroom auch mit RAW und JPEG umgehen kann. Also da gibt es Einstellungen, wie Lightroom damit umgehen soll, wenn es eben zu einem RAW auch ein JPEG findet. Da habe ich allerdings keine Erfahrung damit, was da genau mit passiert. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht hast du das schon mal gemacht?
Ja, aber auch nur mal kurz angetestet, weil für mich ist das auch so ein, also ich will diese doppelte Buchführung da nicht machen müssen, weil die Zeit, die ich dadurch gewinne, indem ich irgendwo quasi schneller die JPEGs dann sehe, wenn ich das nachher von Hand wieder auf die, also mit Liste schreiben und dann auf die RAWs übertragen muss, um das dann irgendwie entsprechend wegzulöschen, das Zeug, dabei verliere ich dann die ganze Zeit wieder. Mhm. Also die meiste Software, und zwar egal, ob das jetzt ein Lightroom ist oder ein iPhoto oder ein Picasa oder sonst was, die können heutzutage alle direkt RAW-Files lesen, ohne da jetzt, also der Benutzer muss sich da eigentlich gar nicht mehr groß drum kümmern, sondern das geschieht quasi für den Benutzer im Hintergrund. Das braucht dann zwar, ja, da muss so ein bisschen arbeiten, klar, der muss dann diese Vorschauen draus berechnen. In Lightroom berechne ich übrigens meistens die minimalen Vorschauen, dann macht er einfach eine kleine Auflösung, das geht schneller. Mhm. Und das ist zum Auswählen eigentlich auch ausreichend. Nur wenn du dann reinklickst und reinzoomst, dann muss er das die volle Auflösung nochmal berechnen.
Und das dauert dann halt abhängig vom Rechner mehrere Sekunden.
Genau, kann das ein paar Sekunden dauern pro Bild, aber die Minimalvorschauen hat er sehr schnell berechnet. Also egal jetzt, was das für eine Software ist, also die heute marktüblichen Bildverwaltungs- und Bearbeitungsprogramme, ob das jetzt das Picasa von Google oder das iPhoto von Apple oder...
Ja, AirPicture zum Beispiel ist im App Store relativ günstig, das ist AirPicture weit unter 100 Euro.
Den drückt man quasi die RAW-Files in die Hand, man schießt also nur RAW, gibt denen die RAW-Dateien und die kümmern sich dann schon um die Darstellung und ja, ich mache das dann auch so wie du, also ich sage dann mach mal und check dann nebenher so 2-3 E-Mails und dann ist das Zeug eigentlich auch schon drin und hat auch schon die Vorschauen gemacht.
Wenn man nämlich außerdem die JPEGs gar nicht wirklich benutzen will, sondern die nur für die Verwaltung irgendwie mitgeschossen hat, dann nehmen sie eigentlich unnötig Platz weg auf der Speicherkarte. Würde mich auch stören.
Ja, also wie gesagt, ich meine, das hatte mal den Vorteil, als man eben als diese Sache mit diesem RAW anfing, da gab es ja erstmal Software, mit dem man aus diesem RAW erstmal umständlich irgendwie ein TIFF entwickeln musste und das war immer so ein Mehrschrittprozess. Also dieser Entwicklungsschritt, der fällt heute quasi als expliziter Schritt weg.
Man merkt es nicht mehr, es passiert einfach.
Das passiert heute implizit und dadurch ist es eigentlich unsichtbar und dadurch finde ich es eigentlich ganz gut jetzt ohne die JPEGs zu arbeiten. Die JPEGs zu schießen mit den RAWs zusammen, das kann dann was bringen, wenn ich sag, ja, ich will halt doch sofort nach dem Fußballspiel vom Sohnemann die Bilder an die Oma schicken und das am besten noch aus dem Auto und da schieße ich dann halt irgendwie JPEGs mit.
Ja, oder wenn du das halt in die Redaktion schießen musst, weil du irgendwie für eine Zeitung unterwegs bist.
Zum Beispiel.
Dann ist JPEG da schon von Vorteil, weil da sparst du enorm Zeit und kannst das einfach direkt rüberschaufeln. Und das RAW hast du dann vielleicht nochmal zur Sicherheit, um dann für dich selbst irgendwo nochmal das Letzte rauszuholen. Aber so wie hier, wenn Volker das nur macht, um quasi eine schnelle Sichtung mal zu machen, um da aussortieren zu können, dann würde ich das eher nicht empfehlen, sondern dann würde ich Lightroom, Aperture, Bibel Pro, wie sie alle heißen, irgendeinen schönen RAW-Konverter nehmen mit Datenbankfunktion.
Bibel auf Linux nicht zu vergessen, natürlich.
Genau.
Gut.
So würde ich das tun. Ja. Dann haben wir heute mal ganz am Anfang, damit ihr dann nicht mehr genervt werdet, das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Aber nach dem, was ich bisher so als Feedback kriege, fühlt sich gar keiner genervt, denn wir haben nämlich einen guten Sponsor. Und dieser Sponsor ist auch bei dieser Folge wieder enjoyyourcamera.com. Und das finden wir total klasse, weil wir haben echt einen guten Draht da zu dem Ingo, der hat einen richtig tollen Shop aufgezogen, jetzt mit Ladengeschäft in Hannover, wo wir ja auch Workshops machen, da haben wir dieses Jahr auch noch einen.
Oh, da war übrigens auch noch ein Platz frei, genau.
Ne, richtig cool, also einfach mal gucken, happyshooting.de/workshops, ja, und enjoyyourcamera.com, die liefern uns ja immer tolles Zeug, ne, wir lieben ja so Gadgets und Tools und Erweiterungen für unsere Kamera und in der Vergangenheit haben wir da was ganz Tolles gekriegt, nämlich ja, Nackenstrappen galore, also Nackenstrappen auf Droge. Das ist nämlich von Black Rabbit der R-Strap. Und das kann man sich vorstellen wie ein Schultergurt von der Kamera. Oder Nackengurt ist es ja eigentlich bei der Kamera. Aber wer hängt sich die Kamera wirklich um den Nacken? Das tut ja weh, vor allen Dingen bei den schwereren Kameras. Also hängt man es über die Schulter. Hängt man den
so diagonal meinst du?
Ja, den normalen Gurt, den hängst du einfach so längs über die Schulter, hast dann aber immer das Problem, rutscht von der Schulter runter, ne? Je nachdem, was du für einen Pulli oder für eine Jacke anhast, irgendwie blöd. Also will man den Gurt ja eigentlich so diagonal hängen, also Kamera rechts, aber die linke Schulter nutzen, so am Hals lang, ne? Über den Kopf ziehen den Gurt. Dafür sind allerdings die meisten Standardgurte ein bisschen kurz, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Aber vor allen Dingen tun die dann auch ein bisschen sehr weh am Hals. Die sind einfach nicht dafür gemacht. Und da hat sich eben eine Firma Gedanken gemacht. Das ist unter anderem die Firma Black Rabbit. Und die haben diesen R-Strap sich ausgedacht. Und der ist dafür gedacht, wirklich diagonal über die Schulter gehangen zu werden. Also über die linke Schulter. Kamera hängt dann rechts oder umgekehrt. Aber die sind wirklich dafür gemacht. Das heißt, die sind so ein bisschen auch geformt, dass sie sauber über der Schulter hängen. Und die haben noch ein ganz anderes tolles Konzept. Der Gurt bleibt nämlich fest am Körper, aber die Kamera ist am Gurt beweglich. Und wie geht das? Ganz einfach. Da ist an dem Gurt so eine kleine Schnalle dran. Und an dieser Schnalle wird mit einem Karabiner die Kamera eingehängt. Damit das funktioniert, kommt eine entsprechende Öse an die Kamera geschraubt. Das geht einfach unten ins Stativgewinde, passt dann natürlich auch an den Stativplatten. Wenn man natürlich ein Stativ benutzen will, dann muss man natürlich diese Öse da mal wieder runterschrauben, aber sonst ist das kein Problem. Ja, und dann hängt man das in diesen Karabiner rein und dieser Karabiner ist dann an diesem Gurt beweglich. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dieser Gurt, schön sauber platziert, rutscht nicht so stark über der Schulter. Kamera baumelt ganz lässig auf Hüfthöhe. Das könnt ihr euch natürlich einstellen, wo das baumeln soll. Da gibt's auch extra noch so einen Stopp-Bit an diesem Gurt, dass man sagt, ja, ich will das aber nicht so weit hinten am Arsch baumeln haben, sondern ein bisschen weiter vorne. Stellt man sich alles ein. Ja, und dann greift ihr einfach lässig zur Kamera runter, zieht die Kamera nach oben, weil sie ja beweglich an dem Gurt ist, und habt sie direkt vorm Auge. Macht das Foto und könntet sie theoretisch einfach mal wieder fallen lassen. Dann baumelt sie da wieder hin, wo sie hin soll. Würde ich nicht machen. Gerade bei Männern kann das auch mal falsche Teile treffen. Aber ihr könnt sie einfach mal ganz locker wieder runter an die Hüfte hängen. Ja, und da gibt's, weil das so erfolgreich war, inzwischen Variationen von. Zum Beispiel ein R-Strap für Frauen. Ist im Grunde genommen wie der normale R-Strap, aber er ist eben im Brustbereich nochmal anders geformt, sodass die Frauen eben ihre Brust nicht plattgedrückt kriegen von diesem Gurt. Kann also sehr angenehm sein. Ja, und ganz neu ist der R-Strap Sport. Das ist auch ein heißes Teil, der ist auch nochmal ganz speziell geformt, liegt sehr bequem auf der Schulter. Einziger Haken, bei dem normalen R-Strap kann man Taschen als Erweiterung noch dazu nehmen. Kann man also eine Handytasche oder Tasche für Speicherkarten noch oben an den Gurt festmachen. Sieht dann halt ein bisschen, ja, mag nicht, vielleicht nicht jeder mit rumlaufen. Das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Ich finde es sehr praktisch, habe ich ja ausprobiert, passt auch das iPhone rein, fand ich sehr cool. Beim R-Strap Sport passt das nicht dran, das ist da konzeptbedingt. Dafür hatte ich den Eindruck mit meiner 5D, dass beim R-Strap Sport das Ganze noch deutlich bequemer zu tragen war. Gerade wenn man jetzt längere Zeit damit unterwegs war. Ist nochmal speziell geformt gewesen und war weich. Also wer wirklich outdoor im Gelände unterwegs ist und über Stock und Stein klettert und nicht eben nur gerade Straßen oder Plätze langläuft, da würde ich tatsächlich zum R-Strap Sport greifen. Ziemlich cooles Teil.
Der liegt dann auch so ein bisschen enger im Körper dann.
Richtig, es liegt alles ein bisschen enger und ein bisschen satter und ich hatte den Eindruck, dass der Schulterbereich noch besser ergonomisch ausgeformt war. War einfach sehr, sehr angenehm zu tragen.
Tolle Show.
Sehr toll. So. Wir stellen mal einen Link in die Shownotes dazu. Ich habe da den Link mal zu der Suche rausgeholt, sodass ihr eben alle R-Straps dann bei Enjoy Your Camera findet, inklusive den Erweiterungen und Ersatzteilen. Gibt sogar welche für Doppel. Also wenn ihr zwei Kameras tragen wollt, dann könnt ihr einen links, einen rechts. Ziemlich coole Sachen.
Ne? Ja. Und egal, ob ihr einen R-Strap oder sonst was bei Enjoy Your Camera kauft, es gibt immer 5% für euch. Da geht ihr einfach mal auf enjoyyourcamera.com/happyshooting.
Da steht der hochgeheime und schwer zu erratende Gutscheincode.
Ja. Ich weiß, ich wüsste ihn nicht.
Ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Aber er steht ja da. enjoyyourcamera.com/happyshooting. Genau, dankeschön.
Der Jens hat eine Frage. Und genau. Zwar fragt der, hallo Boris, hallo Chris, ich habe eine Frage zur Belichtungsmessung bei manuellen Objektiven. Ich hatte das Ganze auch schon mal im Forum eingestellt, aber leider nur wenig Informationen bekommen. Daher auch nochmal eine Frage direkt an euch. Ich habe mit meiner EOS 7D ein Problem mit der Belichtungsmessung bei manuellen Objektiven. Zum Beispiel Lens Baby, Samyang 8mm Fisheye, per T2 adaptierte Objektive. Man liest ja immer wieder bei manuellen Objektiven, dass die Belichtungszeit im AV-Modus richtig gemessen wird. Zum Beispiel auch auf der Lensbaby-Seite. Nur leider klappt das nicht richtig. Je nach Blende verschätzt sich der Belichtungsmesser um bis zu 2 Blendenstufen. Das ist für mich nicht mehr richtig. Der M-Modus bringt dir auch nichts, da der Belichtungsmesser ja falsch geht. Auch bei einigen anderen Canons, 5D Mark II, 50D, 40D, soll das Phänomen bekannt sein. Siehe dazu den Link im Forumsbeitrag. Es sieht so aus, als ob die Kamera wissen muss, bei welcher Offenblende sie die Belichtung misst. Bei meiner 350D hatte ich das Problem nicht. Habt ihr das Problem bei euren 5Ds auch? Wie geht ihr damit um und warum hält sich das Gerücht, dass es im AV-Modus klappen soll? So, ansonsten weiter so mit eurem tollen Podcast. 3, 2, 1, Happy Shooting, Jens.
Also, manuelle Objektive, das bedeutet ja erstmal, dass es Objektive sind, die keinerlei Informationen, also sei es Blende, sei es Entfernung oder sonst irgendwas, an die Kamera übertragen.
Also die haben keinerlei elektrischen Kontakte und so.
Richtig, die sitzen einfach vorne drauf, wie meine Russentonne zum Beispiel oder wie das Lens Baby, was er hier auch erwähnt hat. Da muss man also alles vorne an dem Objektiv selber einstellen, so wie man das haben möchte. Und dann ist natürlich die Erwartung da, dass man an der Kamera dann sagt, okay, ich stehe jetzt hier im AV-Modus, das ist ja eigentlich die Blendenvorwahl. Das heißt, man stellt an der Kamera eine Blende ein, was man nicht tun kann. Das hat man dann am Objektiv gemacht. Da steht dann an der Kamera einfach Blende 0,0. Dass die Kamera dann sagt, naja, ich gucke halt mal, wie viel Licht hier gerade reinkommt und ermittle daraus eben mal eine Belichtungszeit. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das im AV-Modus überhaupt sauber funktionieren kann oder nicht, weil ja, wie gesagt, die Blendenvorwahl von der Kamera aus gar nicht geht. Ich hätte jetzt schon gesagt, dass es im manuellen Modus funktionieren sollte, weiß ich nicht, weil, naja gut, was misst der Belichtungsmesser? Vielleicht im Zeitmodus könnte es funktionieren, obwohl dann weiß also, auch nicht, welche Blende anstellen. Ist eigentlich auch wurscht, weil es kommt vorne Licht rein und hinten ist ein Messinstrument. Und jetzt hast du mir ja schon mal erzählt, früher gab es auch Messinstrumente, um die Belichtung zu messen. Denn früher waren die nicht in der Kamera drin, da hat man die in der Hand gehalten. Und da gibt es Toleranzen, richtig?
Da gibt es Toleranzen, da gibt es ja, es ist irgend so eine DIN, unter der aufgeführt ist, wie weit denn diese Toleranzen sein dürfen bei so Belichtungsmessern. Und das ist, soweit ich mich erinnere, man möge mich korrigieren, aber ich glaube, es ist eine Dreiviertel-Blendenstufe. Und das kann also durchaus sein, dass es da mit Toleranzen ein Problem gibt. Ich habe aber mittlerweile noch eine ganz andere Vermutung, weil ich kenne das Phänomen auch. Und zwar habe ich doch dieses 24 mm Tilt-Shift-Objektiv.
Ja.
Und auch das hat bei gewissen, also wenn ich zu weit shifte und so, dann ja, kriegt ja die Belichtung auch nicht mehr richtig sauber hin.
Mhm.
Und ich bin jetzt mittlerweile, also ich stelle jetzt einfach mal so eine Vermutung in den Raum und vielleicht hat die ja Hand und Fuß, vielleicht weiß der ja mehr drüber, aber ich reime mir das jetzt mal so zusammen. Wir haben es ja hier schließlich mit optischen Systemen zu tun, die auch Licht aus gewissen Richtungen erwarten. Und bei den neueren Kameras, da sind unter anderem auch diese Mikrolinsen-Designs auf dem Sensor doch sehr, sehr stark in gewisse Richtungen gerichtet. Also das ist bei den älteren Kameras noch nicht so gewesen. Die haben halt einfach mal gesammelt. Und die neueren, die haben dann schon auch eher winkelabhängig, dass zum Beispiel die Mikrolinsen im Außenbereich des Sensors mehr nach innen zeigen und so weiter.
Ich meine, in dem Zusammenhang auch gehört zu haben, dass die neuen Objektive für die digitalen Kameras so designt werden, dass das Licht, was hinten rauskommt, möglichst parallel auf den Sensor fällt und
ja,
nicht mehr schräg.
Aber selbst da hast du ja eine entsprechende Fläche, von der das Licht kommt und dann eben wieder verschiedene Winkel. Also meines Wissens sind diese Mikrolinsen-Designs heute viel drastischer, als sie es noch bei den Kameramodellen von vor ein paar Jahren waren. So, jetzt hast du also folgendes Ding. Du hast da einmal diese Mikrolinsen, die eine gewisse Richtung erwarten und du hast ja, eine Belichtungsmessung in der Kamera, die ja doch vielleicht auch ein bisschen auch nochmal in eine andere Richtung schaut. Und die passen nicht unbedingt zusammen. Also passiert jetzt hier eine Messung und dann eine Belichtung. Und diese Messung, die würde bei einem normalen Objektiv super funktionieren. Und auch wenn das alles ganz völlig normal wäre, das Objektiv, also wenn dieses Objektiv eben ein Standard 50 mm wäre, was die Kamera kennt und was sie erwartet und was die Kamera vor allem heute ja auch schon, wissen wir ja mittlerweile, teilweise intern auch schon korrigiert, ohne dass sie einem das sagt. Teilweise sogar schon vor dem Abspeichern als RAW meines Wissens. Da haben wir also dann plötzlich so ein System, was auch versucht, wieder smart zu sein. Und wenn da jetzt ein Objektiv daherkommt, und das sind ja alles so ein bisschen extreme Objektive, also Lens Baby, na, da ist mit Richtung schon mal gar nichts, das ändert sich ja ständig.
Und, ja.
Samyang 8 mm, na, das ist ein extremes Weitwinkel. Auch da haben wir es mit ganz anderen Verhältnissen zu tun. Oder vielleicht sogar eben diese T2-adaptierten Objektive. Oder ein Tilt-Shift, ein manuelles. Da weiß die Kamera vielleicht nicht mehr unbedingt, was mit anzufangen. Dann schellt die wahrscheinlich auf irgendeinen so Default-Modus. Und wenn da jetzt die Belichtungsmessung und die eigentliche Sammelung des Lichtes durch diese Mikrolinsen eben nicht mehr richtig zusammenpassen, weil diese Objektive so extrem sind, dann kommen da eben falsche Bilder raus. Also das ist meine Vermutung, dass das was damit zu tun hat. Und wenn dann noch irgendwelche Messtoleranzen noch mit reinkommen, die durchaus da sein dürfen, weil das sind, kannst du nur wiederholen, ne? Auch eine teure Spiegelreflex ist kein wissenschaftliches Instrument, das ist eine Kamera, die eigentlich dafür gemacht ist, Bilder einzufangen und da sind Toleranzen da in der Produktion, die wird dann kalibriert in der Firma und die darf da an gewissen Dingen auch schon mal einen guten Spielraum haben. Und ich befürchte, dass dieses System bei den neueren Kameras mit solchen Dingen nicht immer sauber zusammenspielt. Was man dann tun kann, von Hand belichten. Manuellmodus. Das mache ich dann mit meinem Tilt-Shift. Ich messe dann quasi im manuellen Modus, bevor ich shifte, dann shifte ich und dann passt das immer noch.
Mhm. Also ich habe ja auch jetzt nicht das Samyang-Fischei gehabt, ich habe das Peleng 8mm Fischei gehabt. Und das hatte ich auch an der 350D und auch an meiner 5D zeitweise dran. Da ist mir, ich habe es natürlich nie direkt verglichen, also jetzt in derselben Situation mit beiden Kameras das ausprobiert, das ist für mich einfach nicht praxisnah, also das, da kann ich jetzt nicht vergleichen, aber so aus der Erfahrung, was ich damit gearbeitet habe, ist mir das nicht aufgefallen.
Also
was mir beim Fischei aufgefallen ist, dadurch, dass dieser Winkel extrem groß ist, ich meine, du hast 180 Grad Bildinformation da auf dem Bild, dass der Belichtungsmesser, wenn du den Automatik genutzt hast, also AV-Modus zum Beispiel, eben unterschiedliche Ergebnisse geliefert hat, und zwar abhängig davon, ob du die Kamera jetzt, ich sag jetzt mal, so, ja, gerade gehalten hast oder ein Müh nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten gehalten hast, weil ja plötzlich auch ganz andere Bildinformationen im Bild waren, die dann plötzlich anders gewertet wurden, zum Beispiel bei der Mehrfeldmessung. Das war mir aufgefallen und deswegen habe ich eigentlich immer bei diesen Dingern, auch beim Lensbaby, habe ich übrigens auch, inzwischen habe ich selbst eins, habe ich auch schon an beiden Kameras benutzt, 350D und 5D, jetzt auch wieder nicht im direkten Vergleich, aber auch da habe ich gar nicht erst angefangen mit irgendwelchen AV-Geschichten, sondern ich gehe in der Regel auf M und ermittle mir einfach die Belichtung, die ich haben will, und zwar nicht mit dem Messgerät, was da drin ist. Das vielleicht mal so als grobe Maßgabe, mache ich einen Testschuss, wenn der Pfeil in der Mitte ist, und gucke dann einfach, ist mir das hell genug, ist mir das zu dunkel, korrigiere das entsprechend 1, 2, 3 Stufen, was ich eben dann brauche, und dann ziehe ich damit los und mache da Bilder mit.
Ja, also den Vergleich, den ich habe, der war damals zwischen der 5D Mark I und der 20D, und die konnten eigentlich beide ganz gut mit so Dingern umgehen. Hm. Aber jetzt 5D Mark II, wie gesagt, da sehe ich auch das Problem, und das war auch so ungefähr der Zeitpunkt meines Wissens, wo die Hersteller angefangen haben, eben mit diesen neuen Mikrolinsen-Designs zu werben, und ja, wenn es jemand genau weiß, sagt mal Bescheid, vielleicht stoche ich auch komplett im Nebel, das kann ja auch sein. Ich hoffe es nur nicht.
Ja, also mir fehlt im Augenblick die Zeit, das jetzt wirklich mal konsequent nachzuvollziehen. Da müsste man jetzt wirklich in derselben Lichtsituation mit Stativ und so und dann beide Kameras austauschen und bauen. Na, jetzt ehrlich gesagt, da ist mir die Zeit jetzt gerade ein bisschen zu knapp für. Aber vielleicht hat das einer von euch schon mal gemacht. Dann ab damit in die Shownotes. Einfach mal einen Kommentar schreiben. Hier Folge 226.
Ja.
Bin ja mal gespannt.
Weißt du, was eine chronofotografische Flinte ist?
Ja, inzwischen schon.
Erzähl doch mal.
Ja, das hat uns der Frank geschickt. Eine chronofotografische Flinte. Ich kann jetzt das Funktionsprinzip noch nicht erklären, weil so viel Zeit hatte ich heute noch nicht, das zu lesen. Aber das sieht aus wie so ein Holzgewehr, und da drauf angebracht ist ein Fotoapparat-ähnliches Gebilde, so eine Mischung aus Filmkamera und Fotoapparat, was in der Lage ist, eine endliche Anzahl von Bildern in schneller Folge zu belichten. So, und da hat uns der Frank was dazu geschrieben. Das Ganze ist nämlich schon 128 Jahre alt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er schreibt: Moin erstmal, hier das Foto einer sogenannten chronofotografischen Flinte. Das ist ein Bild auf Flickr, und das verlinken wir natürlich auch. Die wurde 1882 von Etienne Jules Marais, keine Ahnung, ich bin kein Franzose, der lebte wohl von 1830 bis 1904, der hat das erfunden, und das Ding konnte 12 Bilder pro Sekunde auf eine Fotoplatte belichten. Mhm. Diese Flinte ist damit ein Vorläufer der Filmkamera. Sie wurde für die damals sehr populären Bewegungsstudien durch Serienfotografie verwendet. Also ich habe da auf Wikipedia, da haben wir unten auch noch Links dazu gesehen, sind halt Bewegungsabläufe von zum Beispiel Elefanten, von Pferden und von Bullen und sowas. Ganz interessant. Ja, und jetzt schreibt er hier: Als Ursprung dieser gilt die berühmte Pferdewette von Edward Muybridge.
Muybridge.
Muybridge. Mhm. Muybridge wurde von Leland Stanford, einem ehemaligen Gouverneur und Eisenbahntycoon, 1873 beauftragt, die Frage zu beantworten, ob sich ein trabendes Pferd an einem bestimmten Punkt der Bewegung mit allen vier Beinen in der Luft befindet und somit für einen kurzen Moment schwebt. Ein Pferd hat ja mehrere Gangarten, den Schritt, den Trab, den Galopp, um mal drei zu nennen. Ja, und beim Trab ist halt eigentlich immer die Frage, hüpft es da also auch? Ist es schwebt oder schwebt es nicht? Ja, da gab es ja wohl mal eine Wette. Stanford war zu dieser Zeit Privatier, der sich hauptsächlich mit Pferden beschäftigte und hatte mit einem anderen Gentleman eine entsprechende Wette abgeschlossen. Hört, hört. Was Gentlemen mit zu viel Zeit und Geld eben so machen. Muybridge baute schließlich eine komplizierte Vorrichtung mit 12 nebeneinander stehenden Kameras, die jeweils durch über eine Rennbahn gespannte Drähte ausgelöst werden konnten. Ah, nach 5 Jahren voller Experimente wurde das Experiment der damals technikbegeisterten Öffentlichkeit vorgeführt. Die Ergebnisse waren eindeutig. Ein Pferd im Trab befindet sich für einen kurzen Moment tatsächlich mit allen vier Beinen in der Luft. Dieses Experiment war der Auftakt für unzählige Bewegungsstudien zur Dokumentation verschiedenster Bewegungsabläufe. Die chronofotografische Flinte perfektionierte die Technik, die dafür notwendig war, und machte diese mobil. Ja, da gibt es tolle Informationen auf Wikipedia, wo das nochmal ganz im Detail beschrieben ist. Und
da haben die vor allem diese Einzelbilder jetzt mittlerweile genommen und haben die so zu animierten GIFs zusammengebracht.
Richtig, das ist im Internet halt richtig cool. Mhm.
Internet ist schon toll, ne?
Das ist richtig geil. Ja, also, vorhin war ich noch anderer Meinung, aber das war off-topic. Ja. Ja, heute gibt's das Ganze für die Hosentasche, schreibt er. Ich bin gespannt, was da alles noch so kommt. Weiter so, Gruß, Frank. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ne? Heute hast du wirklich so kleine, handflächengroße Videokameras, die irgendwie HD aufnehmen mit 60 Bildern die Sekunde. Das ist schon der Hammer, ne? Finde ich jedenfalls ganz spannend.
Jetzt findet man eine Überleitung.
Das Pferd schwebt. Und was auch schwebt, ist die Schärfe. Vor allen Dingen die Schärfetiefe. Und da hat keine Frage dazu.
Oh, ist das geil. Ja. Okay. Lassen wir das. Hallo ihr beiden. Ich bin im Netz über die Fotos der amerikanischen Künstlerin Lisa Elmale gestoßen. Sie verwendet eine Fachkamera und arbeitet mit Glasplatten, die sie vor Ort in einer mobilen Dunkelkammer mit Collodiumlösung präpariert und dann für ihre sehr schönen Landschafts- und Porträtaufnahmen benutzt. Betrachtet man sich einige Porträts, wundert man sich über den Schärfeverlauf innerhalb des Bildes. Gerade die Aufnahmen der Musiker stechen heraus. Die Schärfeebene liegt wunderbar auf dem Menschen, der Rest wandert in die Unschärfe. Meine Frage, ist das alleine der Tilt-Shift-Fähigkeit der Kamera geschuldet oder hat die Benutzung der Glasplatten mit Collodium auch etwas damit zu tun? Kann man solche Fotos an einer digitalen Spiegelreflex nachstellen? Ich wünsche euch noch alles Gute, weiter so mit dem Podcasten und 3-2-1 Happy Shooting, Kai. Also, erstmal kurz zur Klärung, was ist eine Fachkamera? Ich habe kürzlich auf eBay gesehen, da hat einer eine Fachwerkkamera versteigert.
Eine Fachwerkkamera? Sieht bestimmt hübsch aus.
Ja, meinte aber eine Fachkamera. Das ist der Fachausdruck für diese Kameras, die bestehen aus einem vorderen Teil, wo das Objektiv drin sitzt, im hinteren Teil, wo so eine Milchglasplatte ist, auf der man das Bild scharf stellt, und zwischendrin so einen schwarzen Balken. Das ist eine Fachkamera. Oder auch, ja, also ich kenne sie als Großformatkamera oder auch als Monorail oder sonst was. Also die Blaubel, die ich hier habe, ist zum Beispiel im Prinzip auch eine Fachkamera. Aber die älteren sind eben aus Holz und so, ne? Und wenn man sich die Bilder mal anschaut, wir linken dahin, geht doch jetzt, wenn ihr gerade zu Hause seid oder in der Nähe vom Rechner seid, mal kurz auf happyshooting.de, Folge 226, und schaut euch diese Bilder mal an. Also wenn man das aufmacht, auf den Link klickt, das mache ich jetzt gerade. Ach, da kommen sie, okay.
Genau, da bin ich nämlich vorhin drauf reingefallen, wenn ihr irgendwie einen Skriptblocker habt im Firefox, dann müsst ihr den mal deaktivieren, weil sonst seht ihr irgendwie nur ein Bild und könnt nicht vorwärts, rückwärts klicken.
Also man muss aufs Bild klicken und dann kommt das nächste. Und diese Bilder, ja, die haben schon so ein ganz interessantes Ding. Also zum einen haben die einen extrem geringen Schärfentiefebereich, die meisten davon. Obwohl die Kamera suggeriert, dass er eigentlich größer sein müsste, allein durch den Abstand. Der Abstand, der spielt ja eine Rolle in der Schärfentiefe, und man hat so eine Art Tilt-Shift-Gefühl. Man kennt das, also diesen Miniatureffekt. wo man quasi mit Tilt Shift künstlich so ein makroähnliches Ansinnen erzeugt. Und das ist hier nur zum Teil der Fall. Also diese Fachkameras, die kann man auch schon tilten und so. Also da kann man bei den meisten kann man eben vorne das Objektiv auch ruhig mal nach vorne nach hinten kippen. Dazu ist ja dieser Balken da, der dann quasi das trotzdem irgendwie alles dunkel hält. Aber so vom Bildeindruck her, den ich hier sehe, liegt dieser Schärfeverlauf und diese geringe Schärfentiefe weniger an so einem Tilt-Shift, sondern ganz einfach daran, dass das wahrscheinlich eine sehr große Kamera ist. Also wir reden hier vermutlich von einer Kamera mit Größe 8 auf 10 Zoll. Also das sind 20 auf 25, 26 Zentimeter.
So eine schlappe A4-Seite als negativ.
Als negativ, ja. Muss man sich mal reinziehen. Also das ist schon verdammt großes Negativ oder beziehungsweise so eine Collodion-Platte. Die Entwicklung auf dieser Platte selber, die hat nicht wirklich viel mit diesem Ding zu tun. Also das ist einfach eine flache Glasplatte, da wird so eine Flüssigkeit drauf gekippt, das lässt man trocknen, da wird so eine Art Gelatine mit so einer Flüssigkeit, die dann entsprechend sensibel gemacht wird für Licht und das wird dann auch gleich vor Ort entwickelt. Und ja, das ist eine Glasplatte, also die ist auch plan und so weiter, also daran wird es nicht liegen, sondern das hat mit der Größe des Negativs zu tun. Wir haben das ja schon mal gehabt, wenn man mal so dieses Negativ nimmt und es kleiner macht, dann kommen wir irgendwann mal bei der Größe von einer Mittelformatkamera an, 6 auf 6 Zentimeter, dann machen wir sie noch kleiner und dann kommen wir bei einer Spiegelreflex Vollformat an und machen wir sie noch kleiner und dann kommen wir irgendwann mal bei unserer Handyknipse raus oder bei so einer kleinen kompakten mit einem Sensor, der vielleicht noch der vielleicht halb so groß ist wie der Fingernagel am kleinen Finger. Und diese Kameras zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie sehr viel scharf machen. Also mit so einer kleinen Knipse ist es sehr schwierig, irgendwie Unschärfen in den Hintergrund zu bekommen und eben eine geringe Schärfentiefe.
Was ja wieder auf die Brennweite zurückzuführen ist. Denn wenn der Sensor sehr, sehr klein ist, dann ist das so, als ob man nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus einem theoretisch möglichen Bildkreis nimmt. Und da wir ja jetzt immer umrechnen auf das Kleinbildformat, ne, man sagt ja immer, auch die Kompaktkamera, die hat das Kleinbildäquivalent von 35 mm oder sowas, dann geht man ja von einem 35 mm Bildkreis aus. Der Sensor ist aber winzig klein, nimmt also eine extreme Ausschnittsvergrößerung vor. Und damit jetzt aber das Äquivalent eines 35 mm Bildkreises auf diesem kleinen Sensor zu sehen ist, muss man ja viel mehr Bildwinkel erfassen, damit dieser kleine Bildausschnitt denselben Inhalt zeigt wie ein großer Bildsensor bei 35 mm.
Und also das führt dazu,
muss sehr weitwinklig werden. Und das bedeutet, dass diese kleinen Kompaktkameras, die fangen so bei 6 mm Brennweite um der Größenordnung an.
Richtig. Machen aber damit eine normale Abbildung, weil eben der Sensor so klein ist.
Genau. Sieht dann eben aus wie 24 oder 35 mm. Das hängt jetzt von der Sensorgröße ab. Ist aber dann eben fast immer von vorn bis hinten alles scharf, weil es sind ja de facto 6 mm. Und die Brennweite hat eben ja auch mit der Schärfentiefe zu tun.
Ja.
Und so, wenn wir jetzt das Bildformat vergrößern, ne, dann kommen wir dazu, dass wir beim Kleinbildformat, also 35 mm Format, dann haben wir vielleicht schon 35 mm. Echte 35 mm und damit eine geringere Schärfentiefe. Ja, und jetzt müsste man mal ausrechnen, wo man hinkommt, wenn man jetzt so eine schlappe A4-Seite als Negativ dahin baut, also so eine Fachkamera, dann ist man wahrscheinlich irgendwo jenseits der 100 mm. Wahrscheinlich weit deutlich drüber.
Also bei 200 oder so. Bei meiner 4 auf 5 Zoll Blaubel, da sind es dann doch so um die 150, 160 als normale Brennweite.
Ja.
Und bei so einer großen 8x10 Zoll, na, ich würde mal sagen, da sind wir bei 250, 300 mm als normale Brennweite.
So, und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie gering da die Schärfentiefe ist und was für ein tolles Spiel man mit Freistellung eben auch auf diese Distanzen dann machen kann.
Genau, und das wirkt dann eben so ein bisschen makroartig, weil es eine sehr geringe Schärfentiefe suggeriert, die bei der Entfernung bei den Kameras, die wir normalerweise kennen, einfach nicht möglich ist.
Genau. So, jetzt fragt er ja, ob man das mit einer digitalen Spiegelreflex, also mit 35 mm oder kleiner, nachstellen kann. Jein, Kann man machen. Also zum einen kannst du natürlich dahergehen und kannst sagen, ich nehme halt ein Objektiv mit einer sehr großen Offenblende. Also es gibt ja Objektive, zum Beispiel 85mm 1.2 gibt es. Oder es gibt, weiß ich gar nicht mehr, neu zu kaufen, aber es gibt sogar Objektive mit Blende 1.0. Damit kannst du natürlich extreme Freistellung erreichen. Ist aber sehr preisintensiv das Ganze und die Bildqualität ist natürlich auch nicht immer das, was man sich so vorstellt. Also abhängig davon, was man dafür bezahlt. Was du aber machen kannst, ist eine Art Panorama. Das ist ein Trick, ein Panoramatrick. Und zwar nimmst du dir ein Objektiv, zum Beispiel ja, 85mm oder 50mm 1.8. Musst du mal gucken. Mit 85mm kannst du den Effekt wahrscheinlich stärker erreichen. Das ist auch nicht so teuer. Jetzt kriegst du aber aus einer gewählten Distanz eben nicht das ganze Motiv da drauf. So, Blende 1.8 sorgt erstmal dafür, dass das, was du da drauf kriegst, eine sehr geringe Schärfentiefe hat. Stellst dir halt so ein, dass die Musiker in diesem Fall zum Beispiel scharf sind, aber alles andere eben nicht. So, und jetzt fängst du an und machst ein flächiges Panorama. Also fängst eben zum Beispiel links oben an, machst ein Bild, dann daneben ein Bild, daneben ein Bild, daneben ein Bild. So 4 oder 5 Bilder nebeneinander. Und dann gehst du eine Reihe nach unten und dann machst du die Reihe wieder zurück, die Fotos. Und wieder eine Reihe runter und zurück das Foto. Sodass du quasi so, wie so Käsekästchen, das Motiv vor dir abbildest. Das erfordert ein bisschen Übung oder eben einen Panoramakopf, aber man kann es auch frei Hand machen, wenn man es ein bisschen übt. Ja, und dann das Ganze in eine Panorama-Stitching-Software, zum Beispiel Autopano Pro oder wenn du hast Photoshop oder PTGUI und wie sie alle heißen. Gibt es also von kostenlos bis richtig teuer viele Möglichkeiten. Und die setzen dir dann diese Einzelbilder zu einem großen Bild zusammen. Und dann hast du quasi das große Format durch mehrere Aufnahmen simuliert. Du hast also eine sehr geringe Schärfentiefe, weil du eine große Brennweite mit weit offener Blende nutzen konntest. Aber du hast trotzdem einen großen Bildwinkel, weil du eben viele Bilder nebeneinander gemacht hast. Und dann kriegt man das hin.
Jo. Aber auch schon das, also so mit Großformatkamera und Film und selbst entwickeln und so, das, also da kriegt man das ja auch schon mit einem Bild eigentlich schon ganz gut hin. Also so eine 4x5 Zoll Geschichte, die hat auch schon eine sehr geringe Schärfentiefe im Vergleich zum Kleinbild oder im Vergleich zur Crop-Kamera zum Beispiel.
Und was natürlich auch geht, ist ein Tilt-Shift-Objektiv. Da kann man also auch ein bisschen mit tricksen.
Ja, das ist halt dann eine Simulation. Also die kann halt nicht alles, die ist nicht echt.
Es geht nicht alles damit, aber man kann damit auch schon ganz interessante Spiele mit der Schärfentiefe erreichen. Wenn man halt negativ shiftet, tiltet, nicht shiftet, wenn man tiltet, nicht in die Richtung, dass man die Schärfeebene flach auf den Boden legt und somit von vor bis hinten alles scharf hat, sondern in die andere Richtung, dann geht eben die Unschärfe nach unten und nach oben. Da darf man auch nicht so weit treiben, sonst ist der Kopf unscharf, aber der Bauch ist scharf oder so. Aber damit könnte man Ähnliches wahrscheinlich erreichen.
Mhm. Ja. Wen es übrigens interessieren sollte, ich habe wahrscheinlich demnächst meine Großformatkamera steht demnächst zum Verkauf.
Ach was?
Ja.
Ist sie doch zu groß?
Also, um gleich den Gerüchten vorzubeugen, nein, ich gebe das nicht auf, sondern ganz im Gegenteil, ich interessiere mich viel, viel mehr dafür. Und brauche deshalb einfach was ein bisschen mobiler ist, ein bisschen transportabler ist. Und jetzt bin ich gerade am Gucken und lege mir jetzt demnächst eine faltbare Großformatkamera zu.
Spannend.
Die man quasi, die sind dann irgendwie nur noch so 1,5-2 Kilo wiegt. Die klappt man dann quasi zusammen und baut die dann auf. Also muss schon noch irgendwie mit Stativ unterwegs sein, aber ist dann halt doch deutlich handlicher als die Blaubel. Wobei die Blaubel, also es tut mir schon fast leid, weil das Ding hat ja schon, also das ist ja schon unkaputtbar hier. aber sollte jemand Interesse haben, also ich will sie demnächst, wenn ich dann das Nachfolgerchen habe, will ich die verkaufen, inklusive Kiste, wo die reingehört und inklusive Stativ und mehreren Objektivplatten, Weitwinkelbalgen, Telebalgen, also alle möglichen Verstellmöglichkeiten, wahrscheinlich ohne Objektiv allerdings, wobei die gibt es dann auch schon irgendwie für 150€ aufwärts gibt es da auch schon passende Objektive dafür. Also die Großformatobjektive, die sind im Vergleich zu den Spiegelreflexobjektiven qualitativ ebenbürtig, aber deutlich billiger, weil die von der Konstruktion her viel einfacher zu machen sind.
Klar, es ist ja auch nicht so viel Elektrik, nämlich gar keine drin. Ne?
Und es gibt einen großen Gebrauchtmarkt dafür.
Ja. Werden also, auch gerne genommen. So, wenn, gibt ja so Tilt-Shift-Eigenbaukonstruktion für Kleinbild, dann nimmt man auch gerne so Mittelformat- oder Großformat-Objektive, weil die ja, halt einen großen Bildkreis haben und so.
Genau, schaust dir mal den Bildkreis an, also 4x5 Zoll, das sind irgendwie, was weiß ich, wie viel, 100, ne, das sind 10, mehr als 10 Zentimeter, sind irgendwie 20 Zentimeter Bildkreis oder
ist
so.
Ist der Hammer, ne?
Das ist im Vergleich zu den paar Zentimetern, die du für ein Kleinbild brauchst, ist das riesig.
Das ist echt Hammer, ja.
Also egal, wer Interesse hat, einfach mal die nächsten Folgen anhören. Da wird es dann, ich hoffe mal, dass dann irgendwie bald was Kleineres hier eintrudelt.
Ja, also bleibt dran. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Jo. Also vielleicht, ich weiß noch nicht. Also ich verspreche mal nichts. Vielleicht tue ich es auch auf eBay oder so. Ich habe keine Ahnung.
Aber du gibst den Startschuss dann hier in der Show.
Aber sicher. Also Happy Shooting-Hörer wissen mehr und vor allem früher.
So sieht's aus. Ja. Dann lass uns mal.
Der Preis wird übrigens dann auch gut, natürlich.
Ja.
Jo.
Lass uns mal, apropos früher, in die Twitter-Box gucken.
Die Twitter-Box
da
sagt.
Tobi hat eine Frage. Der schreibt, er hat für die Schule Fotos gemacht, die dann in die Zeitung kamen. Darunter steht Fotos:FE. Wisst ihr, was das heißt? Also ich kenne das. Ich hatte mal Fotos eingeschickt für die Zeitung vom THW damals und dann stand dann entweder unten drunter Fotos Boris Nienke oder eben Fotos THW, weil sie dann nicht wussten, wer sie gemacht hat. Dann steht halt das THW drunter oder es steht drunter Fotos BN, also Boris Nienke. Einmal so ein Kürzel. Jetzt ist FE, hat jetzt nichts mit Tobi zu tun, aber tja.
Ist das der Name der Schule?
Heißt die Schule vielleicht irgendwie FE? Wenn du es dann genau wissen willst, was sie da drunter geschrieben haben, dann würde ich einfach sagen, ruf doch da mal in der Redaktion an und frag die mal, was die mit FE meinen. Mhm. Und vielleicht kriegst du da einen guten Draht, also bleib höflich, ne? Vielleicht kriegst du einen guten Draht zu dem Redakteur, der diese Berichte für die Schule da setzt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr Fotos macht, irgendwie für die Zeitung, versucht einen Draht zu diesem passenden Redakteur zu kriegen, der für eure Rubrik zuständig ist. Fragt den, was er gerne hat, was er gerne sieht, was er gerne liest. Dann könnt ihr nämlich vermeiden, dass er zu viel kürzt und rumschreibt an euren Berichten und vor allen Dingen, dass die Fotos auch verwendet werden. Und dann kennt er euch auch und dann schreibt er auch euren Namen darunter. So jedenfalls meine Erfahrung.
Jo. Schifferart fragt, super Podcast, macht es irgendwas aus, wenn ich meine Kamera auf MRAW stelle, da ich 18 Megapixel meistens nicht brauche?
In diesem Zusammenhang gibt es noch einen Tweet von JustPod, sehe ich hier gerade, nämlich erst einmal einen Link. Da geht es auf eine Seite, wo eben beschrieben wird, dass viele Megapixel Blödsinn sind und dass man lieber weniger, aber dafür größere Pixel hat, so wegen Rauschen und so weiter. Hatten wir schon mal das Thema, ne? 6 Megapixel reichen, wenn sie denn groß sind. Und jetzt die Frage, ist es sinnvoll, deswegen auf MRAW umzustellen? Hat eine Canon 60D? Tja.
Ist es sinnvoll?
Ich habe keine Kamera, wo ich das einstellen kann. Ich kann das nicht vergleichen. Und ich habe auch noch keine Dokumentation gelesen, was diese Kameras dann tun. Also ob sie dann nur zum Beispiel jedes zweite Pixel nehmen oder ob sie dann dahergehen und mehrere Pixel zu einem großen Pixel zusammenschalten und so eben Rauschen minimieren können. Also habe ich keine Informationen. Ich würde das einfach mal ausprobieren.
Ja, musst du machen. Also ich habe bei der 5D Mark II kann ich 3 verschiedene RAW-Formate oder 3 verschiedene RAW-Größen einstellen. Das normale RAW und dann ein S-RAW 1 und ein S-RAW 2. Und ich habe die aber nie wirklich gründlich nebeneinander gehalten. Nur so bei so ersten initialen Tests kam raus, dass die so vom Rauschverhalten her sehr ähnlich sind. Und ich habe es bisher nicht gebraucht. Also ich bin dann meistens doch irgendwie, ich habe da meistens so im Hinterkopf oder im Bauch so dieses Gefühl, naja, vielleicht ist es ja dann doch das eine Bild, was irgendwie hinterher Preise gewinnt. Und wenn ich das dann zu klein habe, dann ärgert es mich nur. Also ich lasse es dann meistens eben auf voller RAW-Größe stehen.
Ja, also ich denke, wenn man irgendwie unterwegs ist auf einer Veranstaltung und man weiß eigentlich, die Fotos, die kommen hinterher in die Zeitung, die wird nicht mal mit einem Megapixel abgedruckt, so ungefähr.
Ja, dann kann man es eigentlich auch kleiner machen.
Da würde ich es wirklich klein stellen, einfach aus dem Grund, um die Speicherkarte voll oder besser nutzen zu können. Ansonsten habe ich auch so das Bauchgefühl, das eher nicht umzustellen, genau wie du, weil man sagt sich, na klar, 99,99% der Fotos werde ich niemals irgendwie so viele Pixel brauchen für alles, was ich mache, aber dann ist vielleicht doch mal dieser eine Treffer dabei und dann beißt du dich in den Arsch, wenn du es nicht hast. Also,
Naja, es ist so, so eine Bauchgefühlgeschichte. Ich finde es sinnvoller zu lernen, dann auch irgendwann einfach mal Bilder wieder wegzuwerfen, wenn man sie nicht mehr braucht.
Das spart viel Platz, ja.
Das spart extrem viel Platz, wenn auch erst hinterher, aber naja, bei den Preisen, die man heute für Speicherkarten zahlt, ist das auch nicht mehr so das Thema. Also da ist es schon für viele möglich, da einfach mal so viel Karten vorzuhalten, dass man dann auch wirklich mal längere Zeit schießen kann, ohne die Karte wechseln zu müssen.
Aber auch an dieser Stelle mal ein Aufruf hier an unsere Community. Wenn da irgendjemand weiß, also weil er da in der Technik tätig ist oder weil er ein entsprechendes Dokument da gelesen hat, aber jetzt nicht irgendein Rätselratendokument, sondern wirklich was Fachgründiges, wie diese S-RAW oder M-RAW-Dinger tatsächlich funktionieren. Also werden da einfach Pixel ausgelassen oder werden mehrere zusammengeschaltet und wirkt sich das nicht nur messbar, sondern auch sichtbar aufs Rauschverhalten aus? Würde mich mal interessieren. Also bitte in die Kommentare, Folge 226. Wie verhält sich denn das? Wie funktionieren diese RAW-Formate? Ich konnte da bisher nichts finden, habe jetzt aber auch nicht intensiv gesucht.
Tja, Florian Kraft möchte wissen, bei welchem Zoom-Faktor bewertet man die Schärfe am Kameradisplay? Bei Canon 400D, anders als bei 5D Mark II, was ist dann 100%? Fragezeichen. Jo, das kann man so einfach nicht sagen, weil die Kamerahersteller, die sagen es einem nicht, die lassen einen da nicht wirklich hinter die Kulissen gucken. Meine Erfahrung ist, dass die tatsächliche Schärfenbewertung erst am Rechner geht, weil was man da auf dem Display sieht, ist ein JPEG, was die Kamera macht, wenn sie schießt. Also auch wenn man RAW schießt, wird trotzdem dieses JPEG erzeugt. Das wird dann in das RAW eingebettet, wird dann für die Previews benutzt. Und da hat man dann bei den meisten Kameras auch gar nicht wirklich Einfluss drauf, wie die Qualität dieses JPEGs aussieht. Und die Auflösung dessen, die ist nämlich meistens geringer als das Original. Und ja, dann ist das mit den 100% ziemlich hinfällig. Was man allerdings lernen kann, ist ganz einfach, indem man es mit dem Bildschirm vergleicht, wie denn beim vollen Reinzoomen das mindestens aussehen muss, damit es einigermaßen scharf ist hinterher. Also so ist meine persönliche Erfahrung. Und mit ein bisschen ausprobieren und ein bisschen lernen, wie die Kamera sich da verhält, maße ich mir an, so einigermaßen zuverlässig die Schärfe beim Reinzoomen zu beurteilen zu können, und da zoome ich dann immer ganz rein. Also lasse ich den Finger drauf, bis das komplett reingezoomt ist.
Das mache ich nicht. Ich höre meistens etwas vorher auf bei meiner 5D. Ich habe aber nicht die Mark II. Ich habe noch die alte 5D. Da höre ich ein bisschen vor Maximum auf, weil ich dann den Eindruck habe, dass einfach nur eine Vergrößerung der Pixel stattfindet, und das hilft mir bei der Beurteilung nicht. Ich glaube aber grob dann, also so zwei Stufen vielleicht zurück vom Maximum, ungefähr sehen zu können, ob verwackelt ist oder nicht oder ob der Fokus wenigstens einigermaßen getroffen hat. Es gibt dann aber durchaus Überraschungen, wenn man hinterher am großen Monitor ist und das Bild wirklich in der vollen Auflösung sehen kann, dann sagt man sich, das sah aber eigentlich scharf aus, oder ich hätte gedacht, es wäre scharf, ist es dann aber doch nicht. Reicht übrigens, aber in der Regel zur Verwendung dann. Also
ist übrigens, was am Display sehr gut geht, ist, wenn man zum Beispiel mal so einen kleinen Burst geschossen hat, also so zwei, drei Bilder hintereinander, um dann irgendwie das Schärfste rauszupicken. Also da zoome ich rein und vergleiche die dann voll reingezoomt. Und da sieht man so im direkten AB-Vergleich, wenn man es hin und her wippt, meistens recht deutlich, welches von den Bildern jetzt mehr Verwacklung hat.
Genau, das ist übrigens auch ein guter Trick. Geht auch bei den kleinen Canons, das wird bei den Nikons ganz ähnlich gehen. Wenn man reinzoomt in das Bild, das geht bei den kleinen Canons ja mit diesen Plus-Tasten an der Seite, zoomt ihr rein. Und wenn ihr dann nicht hinten das Steuerkreuz benutzt, um halt zum nächsten Bild zu schalten, weil das geht ja nicht, wenn ihr gezoomt habt, dann zoomt ihr halt oder wandert ihr, scrollt in dieser gezoomten Ansicht umher. Wenn ihr dann vorne das Rädchen an der kleinen Kamera benutzt, wo ihr sonst halt so Blende vielleicht einstellt, dann bleibt ihr in dieser Zoomstufe und an dieser Position und blättert dann durch die Bilder. Und so kann man halt sehr schön bei so einer Serienaufnahme dann eben diese Vergleiche machen.
Ja, und der Algorithmus ist dann, wenn ich, sagen wir mal, ich habe vier Bilder in einem Burst geschossen und ich will das Schärfste rausfinden, ist dann immer zwei miteinander vergleichen und das, was mehr verwackelt ist, wegwerfen. Und das braucht man so lange, bis nur noch eins übrig bleibt.
Genau.
Und das sortiert sich dann quasi selbst nach oben.
Michael Preuß hat eine Frage an dich. Welche Einstellung verwendest du bei der 5D2 bei sich schnell bewegenden Motiven, zum Beispiel Vögel im Flug?
Ich verwende eine Einstellung, die mir eine möglichst kurze Belichtungszeit gibt, falls ich den Vogel dann tatsächlich im Flug einfrieren möchte. Also, ja, für mich ist das dann in der Regel so eine Zeitvorwahl. Und dann sage ich eben, ich brauche hier, was weiß ich, eine tausendstel Sekunde, damit dieses Tier dann irgendwie sich eben nicht mehr, dass man die Bewegung nicht mehr sieht. Das musst du ein bisschen ausprobieren, welche Zeiten da wirklich funktionieren. Da hilft dann lang weit reinzoomen übrigens wieder, um dann zu sehen, ob man vielleicht doch noch irgendwelche Bewegungsunschärfen drin hat. Jo. Aber also einfach bei Canon heißt es TV-Modus, bei Nikon ist es der S-Modus und dann entsprechend kurze Belichtungszeit einstellen. Sollte dann die Blende zu weit auf müssen, beziehungsweise sollte dann die Blende nicht weiter aufgehen oder nicht weit genug aufgehen, muss man eben entsprechend noch ein bisschen die ISO anheben, um das noch ein bisschen auszugleichen. Aber bei Tageslicht ist es in der Regel kein Problem. Vögel im Flug übrigens gegen den hellen Himmel. Da wird dir dann wahrscheinlich die Belichtungssteuerung der Kamera ein Schnippchen schlagen, weil der helle Himmel dann die Kamera dazu veranlasst, das Ganze ein bisschen zu dunkel zu belichten. Da lohnt sich es dann durchaus noch mit ein bisschen Belichtungskorrektur plus eine, plus zwei Stufen, muss man ausprobieren, was da am besten funktioniert, noch ein bisschen gegen zu korrigieren.
Und ich würde die Blende übrigens nicht so weit aufmachen, also zumindest nicht, wenn die Vögel frei fliegen, weil die fliegen nämlich nicht nur von links nach rechts, sondern auch nach vorne und nach hinten.
Also da ist der Servo-Modus für den Fokus dann vielleicht noch hilfreich. Der heißt bei Canon Continuous-Modus. Da wird dann quasi der Fokus nachgeführt, also die Schärfe wird nachgeführt, wenn das Ding auf dich zurast.
Bei Nikon heißt er Continuous.
Sag ich doch.
Genau.
Und da musst du dann allerdings am besten mit allen Schärfepunkten arbeiten, also alles anschalten. Und das übst du aber vorher mal fleißig. Weil da muss man das nachführen und dann, damit die Kamera es dann wirklich schafft, irgendwie die Schärfe darauf zu halten. Das muss man ein bisschen üben.
Dafür kann man übrigens bei einigen Canon-Kameras oder bei allen, ich weiß es nicht, bei einigen auf alle Fälle weiß ich es, Hilfssensoren aktivieren. Das geht in den Custom Settings, also in diesen erweiterten Einstellungen.
Das ist dann bei den neueren Kameras, ja.
Da gibt es, meine 5D hat das auch schon. Da gibt es dann um diesen mittleren Sensor rum, gibt es dann, das sieht man nicht, so, wenn man durchguckt. Da gibt es dann noch so zusätzliche Autofokus-Sensoren auf diesem Autofokus-Chip, die eben helfen, diesem Servo-Tracking den Übergang von einem Hauptsensor zum anderen irgendwie zu kennzeichnen oder zu markieren oder keine Ahnung. Jedenfalls funktioniert das Tracking dann angeblich besser.
Ja, und wie gesagt, üben. Ich habe das mal geübt mit meinem Neffen auf der Kirmes, wieder das Karussell gefahren und ich bin dann vom Karussell gestanden und habe dann immer ihn so abgepasst, wie er hinten wieder rumkam und ja, der kommt dann auf dich zu und dann wieder von dir weg und habe da ganz viele Bilder gemacht und einfach versucht zu tracken und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also jo,
hängt ein bisschen,
nicht, wie es bei Vögeln ist, das hat dann auch mit dem Objektiv zu tun, ja, wie schnell das ist und wie hell das ist, also sprich, wie weit die Offenblende aufgeht und ja, also da ist wirklich ganz wichtig, sein Equipment zu kennen und auch zu wissen, wie das in verschiedenen Situationen reagiert, weil das sind solche Extremsituationen, die ja einfach mal Objektiv mieten, teure Kamera mieten und dann damit Vögel fotografieren im Flug, das wird nicht gehen. Man muss das üben und man muss das Zeug kennen. So, der Nayan will wissen, wer außer mir wartet noch auf Lightroom für Linux? Gibt es Informationen zum Stand der Dinge?
Soll da was kommen?
Ich habe keine Ahnung, nie von gehört.
Höre ich gerade zum ersten Mal.
Gibt es da Gerüchte? Also Leute, wenn ihr was wisst, fände ich interessant. Schreibt doch was in die Kommentare, Folge 226, happyshooting.de. Aber das wäre mir jetzt völlig neu, dass da irgendwas kommen soll.
Fände ich aber ziemlich cool, wenn da was kommt.
Ja, aber ich...
Höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Ja, ich auch.
Keine Ahnung.
Schall-Dominik fragt an dich die Frage, Canon 70 bis 200 F, da steht at Bensonic.
Das ist korrekt.
Das ist eine Objektivfrage, die gebe ich gerne ab. Canon 70 bis 200 F4 mit IS oder 70 bis 200 F28 ohne IS oder ganz was anderes für Sport, zum Beispiel Wakeboard fahren. Danke schon mal.
Wie sage ich es jetzt, ohne dass der Dominik mir böse wird? Haben wir tausendmal drüber gesprochen, möchte ich ehrlich gesagt an dieser Stelle in Rücksicht auf die anderen Hörer nicht mehr machen. Soll ich vielleicht einen kurzen Hinweis dazu geben? Schaffe ich das in zwei Sätzen? Der Bildstabilisator hilft dir, das Bild zu stabilisieren, wenn du wackelst. Das hilft dir aber überhaupt nichts, wenn der Sportler wackelt. Die Blende 2.8 hilft dir, eine Blendenstufe kürzer zu belichten. Das heißt, es kann dir die Bewegung besser einfrieren als jetzt eine Blende 4. Ideal wäre natürlich eine Blende 2.8 mit Bildstabilisator, aber kommt wahrscheinlich preislich nicht in Frage. Du musst dir jetzt eigentlich nur überlegen, willst du die Sportler einfrieren und brauchst du bei wenig Licht eine kurze Belichtungszeit, dann wird dir das 2.8 mehr helfen als der Bildstabi. Oder sagst du, der Bildstabi, den brauche ich vielleicht doch dann und wann mal, weil ich auch mal was anderes fotografieren will. Ich habe dann zwar nur Blende 4, aber dann gehe ich halt mit dem ISO rauf. Muss also mal gucken, wie deine Kamera sich bei hohen ISO-Werten eben verhält. Es ist eine Blendenstufe. Eine Blendenstufe. Das heißt, zum Beispiel ISO 800 statt 400 oder 1600 statt 800. Klar, die ISO-Option hast du bei 2.8 auch. Insofern wirst du jetzt rein für Sport mit 2.8 besser bedient sein.
Gut, reicht.
Soll reichen. War doch wieder viel zu lang.
Ja, sorry, CPT-Crash, Frage an uns beide. Hört ihr beim Bilderbearbeiten oder gar Fotografieren Musik und wenn ja, welche?
Kommt vor, ja.
Was hörst du denn?
Das hängt davon ab, was ich da bearbeite. Also wenn ich zum Beispiel Fotos hier von den Reitkursen bearbeite, höre ich gerne Country und Western. Also beide Sorten.
Und Western.
Ja. Mhm. We have best of both worlds, Country and Western.
Ja, also bei mir ist so Bildbearbeitungsmusik ist bei mir meistens Musik, die ich auch so zum Arbeiten, zum Schreiben und so verwende. Das ist für mich meistens so ganz ja Zeug, was keine Konzentration wegzieht von den anderen Dingen. Und für mich gibt's da zum Beispiel ein ganz tolles Album. Das ist von Dave Grusin, The Gershwin Connection. Das ist eine Neuauflage von Gershwin Songs.
Ich habe zum Beispiel bei Street-Fotos auch schon mal Pink gehört. Und bei Landschaftsfotos habe ich auch, wie heißt da? Paolo, irgendwas mit N. Ich will jetzt iTunes nicht starten, aber.
Wobei ich muss zu meiner Schande
gestehen. Oder so?
Okay. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe beim Bildbearbeiten, höre ich auch schon mal irgendwie so Oldschool Beastie Boys oder auch schon mal Public Enemy oder, also es ist nicht nur, dass ich hier irgendwie nur dem Jazz verfallen bin. Ich wollte nur mal kurz, oder was ich zurzeit gern höre, was schön und gut reinläuft, ist die Musik von Sword and Sorcery, von diesem iPad-Spiel von Jim Guthrie, Space Babies.
Yeah.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wirklich toll. Also hört sich gut an, finde ich.
Tja, und Lady Egal. Lemming schreibt noch keine Frage, aber ein dickes Danke an Chris für seine 2 Lightroom-Tipps. Musste ich nicht das Buch rauskramen und nachlesen. Ja, siehst du wohl.
Ach, das waren nur Lazy-Tweets. Das hätte die auch. Ah, okay, alles
Verstehe.
Klar.
Verstehe.
Also das ist quasi so fast so wie, ich frage jetzt mal den Chris, weil ich es nicht googeln möchte.
Ja, also in Zukunft lautet die Antwort, read the fucking manual.
Nein, war nur
Nein,
Spaß.
Nein, wir helfen gerne, wenn wir können.
Außerdem gleich mal noch dazu, das hat die mir auf Twitter geschrieben und zwar auch öffentlich auf Twitter und das finde ich immer sehr gut, weil ich weiß, da lesen dann doch einige Leute mit. Manchmal kriege ich so auch so Fragen, die ich dann so per Direct Message auf Twitter kriege und da frage ich mich immer, naja gut, dann bringt es dir was, aber allen anderen nichts.
Das ist immer dämlich, ja.
Also ich finde es klasse, wenn ihr Fragen habt, dann fragt die ruhig auch auf Twitter und ich beantworte gerade öffentlich dann gerne Fragen, weil ja, da gibt's eben genug andere Leute, die dann vielleicht auch noch ein bisschen was draus lernen können. Und auf Twitter bin ich @ChrisMarquardt. Chris, MARQUARDT. Und du bist der BNSonic.
Ganz genau.
Also, ihr dürft uns gerne auf Twitter Fragen stellen. Und wenn, dann bitte auch öffentlich. Und wenn's was ist, was wir nicht beantworten wollen, dann tun wir's halt auch nicht.
Ja, wenn ich das nicht beantworten will, leite ich das einfach an Chris Marquardt weiter.
Genau. An den Sammelaccount, den Boden, den Twitter-Boden.
Ich verweise ja auch immer gerne so, was manchmal kommen so E-Mails und das sind dann gar nicht mal so spezielle Fragen, sondern auch so allgemeine Fragen. So wie jetzt mit diesem Objektiv, ist eigentlich ganz cool, das eben öffentlich zu fragen. Und dann verweise ich gerne auf unser Forum, weil wir haben ja auf happyshooting.de/forum ein kleines Forum laufen, da kann man die Frage auch stellen. Und dann sage ich immer, Mensch, dann stell sie doch da. Ich gucke da auch ab und an mal rein und gerne dann eben über Twitter auch den Link dahin mal schicken, wenn ich da dann mal spontan reingucken soll. Wenn ich dann die Zeit habe, mache ich das auch. Dann beantworte ich die lieber da als in einer E-Mail, weil dann können das nämlich alle lesen und auch ich kann das dann quasi als Archiv benutzen. Und wenn dann nochmal jemand die Frage hat, dann mache ich schnell eine Forumsuche und dann kann ich dahin verlinken. Ist viel besser als ja, so lange ausführliche Fragen per E-Mail. Das muss ich mir dann durchlesen und wenn ich dann die Antwort schicke, dann haben nur wir beide was davon. Also der Fragesteller und ich in dem Fall, aber kein anderer. Und das ist mal schade. Naja, so viel dazu.
Gut, zurück zur Sendung.
Mitya und Joachim haben mir geschrieben, dass eine Software verfügbar ist, die wir in einer der letzten Folgen vorgestellt haben, nämlich Photosmith. Und die schreiben hier kurz Info, wie vielleicht schon gehört, ist die von Boris erwähnte iPad-App Photosmith offiziell erhältlich. Sobald ich meinen CF-Kartenadapter habe, wird sie gekauft. Das hatte Mitya geschrieben. Ja, das ist zu finden im Web unter http://blog.photosmithapp.com. Und das ist eine App fürs iPad, die zusammen mit Lightroom arbeitet. Da gibt es für Lightroom ein Plugin, das ist dann kostenlos. Das installiert man sich und dann hat man Photosmith. So, und jetzt könnt ihr unterwegs eure Speicherkarte in diese Anwendung einlesen, also in das iPad, mit Photosmith auch durch die RAW-Dateien gehen und zwar richtig gut dadurch gehen. Ihr könnt dann auch in die RAWs richtig tief reinzoomen, besser als mit dieser iPad-Foto-Anwendung. Die hört nämlich irgendwann auf, da rein zu zoomen. Und da kommt man mit Photosmith viel weiter rein. Kann man sich also die Details anschauen. Dann könnt ihr das Ganze da taggen und bewerten und die Flaggen setzen und so Zeug machen. Man kann nicht die RAWs entwickeln. Also es ist nur zum Sichten, zum Aussortieren und so weiter gedacht. Und dann lässt sich halt dieses Bewertungsschema lässt sich dann eben synchronisieren auf den Desktop, sodass ihr eben dann nicht nochmal alles durchgucken und auswählen müsst. Und so kann man eben schon mal unterwegs im Feld quasi aussortieren, das Ganze dann eben auf den Desktop übertragen. Klingt eigentlich ganz spannend.
Und was kostet das Ding?
Keine Ahnung.
Wollte ich jetzt wissen.
Habe ich nicht gesehen, weil ich bin jetzt nicht in den App Store gegangen. Den hatte ich jetzt.
Photoschmitz.
Hab kein iPad.
Klasse. Linktipp von Philipp. Hallo ihr zwei. Aktuell ist ja alles im Kate und William Fieber. In Klammer ich nicht. Ist aber auch schon ein bisschen näher, oder?
Ja, aber jetzt auch noch nicht so lange.
Ja, stimmt. Okay. Also ich war auch nicht im Kate und. Warst du im Kate und William Fieber?
Nein, ich war zwar im Fieber, aber das hatte nichts mit Kate und William zu tun, auch wenn man mir das hinterher unterstellt hat. Ich wäre ja nur zu Hause auf dem Sofa geblieben, damit ich Kate und William gucken konnte. Habe ich nicht. Ich habe nicht mal Twitter angemacht.
Ich glaube, ich habe das ganz gepflegt übersehen. War ich da irgendwie gerade erst irgendwie aus dem Ding zurück?
Ich war krank zu
Hause. Himalaya und so, ich weiß. Egal.
Wie auch immer, die beiden Royals haben da geheiratet.
Ja, ja, auf jeden Fall schreibt Philipp weiter. Ich habe trotzdem eben auf Spiegel Online einen ganz brauchbaren Artikel gelesen, was man bei der Fotografie von Hochzeiten beachten sollte. Vielleicht wollt ihr ja darauf verweisen, um zukünftig einen Dauerverweis bei den immer wieder auftauchenden Anfragen zu haben. Jo, das ist ein Spiegel-Artikel. Das sind ein paar Fototipps von Herrn
Scott Kelby.
Herrn Scott Kelby, der ja auch so ganz viele Bücher macht und viel so Photoshop-Tipps und Tricks und Zeug in USA macht und da hat der Spiegel wohl, also wo der überall sein Zeug unterbringt, ist schon geil.
Hut ab, ja.
Also Herr Kelby, nicht schlecht, so marketingtechnisch und so weiter. Nee, aber sind ein paar ganz gute Tipps drin, also ja, lohnt sich da mal reinzugucken für angehende Hochzeitsfotografen, so um da mal so. Also oder ihr müsst mal, oder ihr wurdet gebeten von Onkel Heinz irgendwie die Hochzeit zu fotografieren. Und wisst jetzt nicht wohin. Also da ist das schon mal ein ganz guter Anfang.
Ja, ich habe das mal überflogen. Das ist deutlich besser, als was so teilweise auf Spiegel Online von irgendwelchen Redakteuren zusammengestellt wird. Sind also schon Tipps dabei. Vieles hat man natürlich schon gehört und nicht jeder Posing-Tipp ist jetzt unbedingt brauchbar. Das hängt ein bisschen davon ab, was das für ein Paar ist und so weiter. Aber das findet ihr dann schon selber raus. Und auch, ob ihr blitzen könnt in der Kirche, das ist ja auch nicht immer gestattet. Aber wenn ihr dürft, dann gibt er euch da auch Tipps und so weiter. Lohnt einfach mal durchzugucken. So, der Andi hat uns einen Tipp geschickt und zwar, ich glaube, das ist zum ersten Mal, ein Blu-ray-Tipp.
Moment. Blu-ray?
Blu-ray, weißt du, Nachfolger von DVD, quasi Film in hoher Auflösung.
Habe ich komplett übersprungen.
Gibt es?
Ich bin gleich sofort ins Netz abgetaucht. Also
Blu-ray
hat mich nie so. Gibt's? Also, das sollten wir jetzt mal eine kleine Umfrage machen, Leute. Zuhörer von Happy Shooting, geht mal auf happyshooting.de, guckt euch die Folge 226 aus und in die Kommentare mal kurz reinschreiben, ob ihr einen Blu-ray-Player habt. Also ernsthaft, ich kenne persönlich, ja, so gut über PlayStation, okay, aber so kann ich an einer Hand abzählen, die Leute, die in meinem Bekanntenkreis so einen Teil haben.
Echt? Dann baust du jetzt vielleicht die zweite Hand, denn ich habe auch einen.
Nee, passt immer noch auf die eine
Hand. Okay. Ich habe aber noch keine Blu-ray, also.
Ja, dann wird's auch, ich weiß ja auch nicht, ob die noch lange lebt.
Ich weiß es auch nicht, aber es ist immer noch die einfachste Möglichkeit, hochauflösendes Filmmaterial irgendwie zu transportieren von A nach B. Das ist,
du meinst Speicher, als Backup, oder?
Nee, generell. Also stell dir vor, du hast jetzt einen Kinofilm.
Ja.
Oder so wie jetzt, was wir jetzt gleich vorstellen werden. Du hast ein Filmmaterial in hoher Auflösung, sehr entsprechend groß. Jetzt hast du ja mehrere Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit zu sagen, ich stell's ins Netz.
Jo.
Ist ein bisschen problematisch, wenn du das Ganze verkaufen willst. Ne? Weil ins Netz stellen und verkaufen mit Download-Link kompliziert. Am Ende wird der Link dann doch rumgereicht. Jeder lädt sich's runter. Auf der anderen Seite, beim Kundenseite hast du das Problem, ich hier, DSL 1000, live gucken, kannst du mal komplett knicken. Und wenn mir abends einfällt, ich will diesen Film gucken, das wäre dann besser gewesen, mir wäre es zwei Abende vorher eingefallen, weil nämlich der Download dann doch mal so einen ganzen Tag dauern kann. Ist also dämlich. Und es gibt ja nun durchaus auch in der Bundesrepublik Deutschland noch Leute, die haben ja nicht mal einen DSL. Das heißt, die gehen ja noch mit ISDN ins Netz.
Ja, gibt's und noch.
Das kannst du also vergessen mit HD. Das ist einfach noch nicht im Netz so richtig massentauglich, finde ich. Dann hast du die andere Möglichkeit. Du nimmst Speicherbausteine, Speichersticks, ne, USB-Stick oder Memory-Sticks, was es auch da so gibt. Die sind aber immer noch zu teuer dafür.
Kannst ja, das ist schon richtig. Also eine Blu-ray, die kann ja irgendwie, glaube ich, 30 bis 50 Gigabyte.
Genau. Oder so. Und dann nimmst du halt eine Scheibe, die lässt sich gut transportieren, die ist relativ robust. Die schmeißt du einfach in dein Gerät rein und spielst du ab und kannst ins Regal legen. Und ganz cool eigentlich.
Also ich weiß, dass im Videomacherbereich das schon auch irgendwie dann als Backup-Medium eingesetzt wird, also mit Blu-ray-Brenner und so.
Mhm. Habe ich auch. Aber auch noch nicht benutzt.
Wow. Wieso hast du einen Blu-ray-Brenner?
Das ist, der Player ist auch der Brenner.
Ach so, alles klar.
Der kann
okay.
Beides.
Na nee, egal, also auf jeden Fall. Ich finde das auch die Diskussion. Das ist okay. Wir reden
ja, ist ein bisschen abgedriftet.
Fotografie und Standbilder. Trotzdem interessiert es mich, wer hat einen Blu-ray-Player und wer benutzt den auch wirklich? Das ist, glaube ich, eher die Frage.
Das ist die Frage. Wer benutzt wirklich seinen Blu-ray-Player?
Wer hat mehr als drei Blu-rays? Egal.
Also ja, der Andi, der hat jedenfalls einen Blu-ray-Tipp, nämlich einen Film, der heißt Baraka. Er schreibt, wie auch immer man es ausspricht. Servus ihr zwei, ich habe einen Blu-ray-Tipp für euch. Der Film nennt sich Baraka und ist 1992 im 70mm Format aufgenommen worden, was ein echt geiles Filmformat ist. Und 2008...
Wie heißt das Ding? Ist das nicht... 70mm Format, das ist doch diese großen Leinwände.
Genau, CinemaScope oder so.
Zeug. Nee, noch größer.
Noch größer. Ach, hier, nicht Cinemax, richtig. Das andere.
IMAX, genau. Meine ich doch. Sag ich doch.
Ja.
Oder? Machen die nicht auch aus 70mm?
Ich glaube, das hat damit zu tun. Ich meine, die machen auch 70mm. Oder sind die sogar noch größer? Ist auch wurscht. Ist jedenfalls ein sehr großes Filmformat.
Also ist doppelt so breit wie ein 35mm Film.
Sehr hochauflösend, sehr detailreich. Ja, und das wurde 2008 eben für Blu-ray digitalisiert. Und da gibt's hier Links zu dieser Filmdatenbank und zu Amazon, wo man das Ganze kaufen kann. Und bei YouTube gibt's auch einen Trailer. Da kann man sich das Ganze mal angucken. Da schreibt hier auch, der Film auf YouTube kommt bei weitem nicht an die Blu-ray-Qualität heran. Schreibt ihr weiter. Da ich mich als Ausdruckslegastheniker schwer tue, das Gesehene in Worte zu fassen, zitiere ich hier einen Ausschnitt eines passenden Wikipedia-Artikels, den er hier auch verlinkt. Baraka hat keinen Plot, oder sagt man Plot? Keinen Handlungsstrang, keinen Hauptdarsteller, weder Dialoge noch eine Erzählstimme. Der Film ist eine kaleidoskopartige globale Zusammenstellung, sowohl von Naturschauspielen als auch vom Schicksal, Leben und Treiben des Menschen auf seinem Heimatplaneten Erde. Er zeigt Abläufe aus Kultur und Technik, befasst sich... Was wie...
Koyaanisqatsi.
Das ist wohl jemand.
Es gab mal einen Film, der hieß Koyaanisqatsi.
Siehst du, den kenne ich gar nicht. Da fehlt mir auch noch was.
Das ist aber eine Lücke, du.
Ja, also so wie der gleichfalls mit der Darstellung von Landschaften, religiösen Städten und Zeremonien sowie pulsierenden Städten, die im Zeitraffer aufgenommen wurden, um beispielsweise den Verlauf der alltäglichen Menschenströme sichtbar zu machen. Für die Technikfreunde, Baraka wurde im Jahr 2008 durch ein aufwendiges Verfahren als weltweit erste HD-Abtastung in 8K mit DTS HD 96-24 Master Audio Surround Sound vom 70mm Format auf Blu-ray-Disc digitalisiert. Also alles ganz toll. Aber mit eigenen Worten kann ich sagen, gigantische Bilder, ein passender, ergreifender Sound und eine Bombenqualität. Dann viel Spaß beim Gucken und vielen Dank fürs Podcasten.
Ja.
Jo, ich habe mir den Trailer davon angeguckt auf YouTube, nicht komplett, ich habe so ein bisschen durchgescrollt. Und ich muss sagen, ja, das Ganze ist irgendwie, wirkt so ein bisschen zen-artig, viele tolle Bilder, lädt, glaube ich, einfach mal zum Genießen, zum Zurücklehnen, zum Träumen und zum Nachdenken ein.
Ist übrigens auch ganz interessant, also im Trailer, da kommt dann doch diverse Male, also kommt einiges Bildmaterial aus Kathmandu.
Beziehungsweise genau, kommt dir ganz bekannt vor da, ne?
Da war ich schon. Also da sind so Stellen so aus Patan und so um Kathmandu rum. Da die Tempel, da bin ich schon rumgelaufen.
Mhm. Kam mir auch bekannt vor von einigen deiner Fotos.
Ja, also das, ja, da, das ist hübsch. Das muss ich mir doch, glaube ich, auch mal vielleicht mal. Jetzt habe ich keinen Blu-ray-Player und.
Siehst du, jetzt hast du natürlich ein Problem, ne? Weil ich habe nämlich einen. Ich kann das jetzt gucken.
Wenn du die Scheibe hast, ja.
Ja, ich kann die einfach mal bestellen.
Kannst du machen.
Das ist meine erste Blu-ray. Das könnte dann der Punkt sein, an dem ich mich ärgere, dass mein Fernseher kein Full-HD-Fernseher ist. Aber ich glaube, den Unterschied sehe ich sowieso nicht, wenn ich auf dem Sofa sitze.
So, von Twitter, von Benutzer Feedmeier Design, gab es einen Link-Tipp zum Hasselblatt selber bauen.
Was ist denn das? Zum Herunterladen einer Hasselblatt.
Du hast es dann angezogen.
Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Den Link stellen wir natürlich gerne rein und wenn man dem Link folgt, dann findet man auch ein Video. Also was lädt man da herunter? Man lädt herunter ein PDF-Dokument, ein mehrseitiges. Da ist quasi ein Schnittmuster drauf, eine Bastelschablone. Das Ganze
das überträgt man dann auf Pappe und so?
Genau, das druckst du aus. Dann zum Beispiel mit Sprühkleber einfach auf schwarzen Pappkarton. Gibt es ja so Bastelpappe. Ja, und dann schneidest du das schön mit dem Cutter aus und feilst das richtig und klebst das alles richtig zusammen. Ja, und dann hast du hinterher eine Pappkamera, die richtig schick, dadurch, dass sie auch ausgedruckt ist, wie eine Hasselblatt aussieht. Mit,
ist oder, ein Loch, oder eine ist, Mamiya oder alle ähnlichen
alle Nachbauten genau,
und
genau.
So, ne? Ist, wollen wir ja mal auch erwähnen.
Es ist eine Lochkamera, es ist natürlich keine Linse da drin, sondern es ist dann eben ein Loch, das kann man dann auf und zu machen mit einem Schieber. Und es gibt auch eine Filmdosenhalterung, das ist also die ist ein Hasselblatt im 35mm Format, sonst müsste die einfach größer ausdrucken oder so, keine Ahnung. Ja, und das Ganze funktioniert dann mit 35mm Filmdosen. Da wird dann auch erklärt, wie man eben so eine Dose aufknackt, damit man eine eben, also eine Spule dann hat und die Dose zum Aufwickeln auf der einen Seite.
Also gibt's
alles
auch
ziemlich cool.
Da gibt's auch ein Video, was das innerhalb von irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten erklärt.
Genau, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, irgendwie sowas. Ganz schick irgendwie anzusehen. Ich werde kaum die Zeit haben, sowas zusammenzubasteln, aber ich würde mich unglaublich freuen, wenn mehrere Hörer vielleicht sogar von euch Zeit und Muße haben, das mal zu machen und dann mal Ergebnisse davon ja bei Flickr einfach mal reinstellen, in die Happy Shooting Gruppe von mir aus auch direkt.
Das erinnert mich ja an die Streichholzschachtel Pinhole, die ich gebaut habe. Mal als
Sonntagnachmittagsprojekt,
so genau. wo ich quasi jetzt ohne Vorlage mal einfach mal irgendwie eine Streichholzschachtel genommen habe und auch eben eine Filmspule und eine leere Filmspule und eine volle und dann
im Konzept ist das ja genau dasselbe.
Da linke ich mal auch noch hin, weil da gibt's auch noch eine zweite Bastelanleitung. Aber es macht auf jeden Fall Hölle Spaß, sowas zu tun und dann auch Bilder drauf zu machen und die kann man ja dann einfach zum Schlecker bringen, entwickeln lassen und hat dann Bilder.
Ja, so. Genau. Ja, oder nimmst halt Schwarz-Weiß-Film und machst das zu Hause im Entwicklersack. Also kurz die Dose wechseln und dann halt zu Hause entwickeln geht ja auch.
Wenn man das kann, ja.
Ja, dafür machst du ja Workshops.
Richtig. Der Basti hat einen Link-Tipp getwittert.
Auch so ein geiles oder? Ding. Ja, das hat er getwittert, eigentlich hier als HS-Frage, aber eben als HS-Tipp. Das war es mir aber wert, hier aufgenommen zu werden. Und zwar gibt es einen Menschen, der hat sich bei Kickstarter angemeldet. Das ist so eine Webplattform für Leute, die eben etwas produzieren wollen, die
und dafür Geld suchen,
eine Firma starten wollen. Und nun ist es ja so, wenn ihr eine Internetfirma gründet, die Webseiten programmiert oder so, da habt ihr in der Regel halt einen Computer zu Hause und einen Platz, der warm ist, und dann könnt ihr loslegen. Wenn ihr aber ein Produkt machen wollt, etwas Hardware, dann ist das nicht so ganz billig. Also da kann man schon einige zigtausend Euro oder in diesem Fall eben Dollar erstmal in die Hand nehmen, bis man überhaupt mal in der Lage ist, ein einzelnes Stück von einem Produkt produzieren zu lassen. Und wenn das dann in Serie gehen soll und auch entsprechende Qualitäten erfüllen soll, ist das alles gar nicht so einfach, weil man kann ja nicht mal eben eine Fabrik bauen oder so. Man muss sich das halt alles einkaufen. Ja, und dann kann man eben auf Kickstarter-Projekt hingehen, wenn man Ideen hat, diese Ideen vorstellen, kann sagen, ich brauche mindestens so und so viel $1,000. Und wenn ich das gekriegt habe, kann ich damit loslegen, und wenn nicht, eben Pech gehabt. So, und dann können alle Leute, die Bock haben und sagen, das will ich haben, können dann einen von mehreren Knöpfen drücken, können sagen, ich unterstütze das mit so und so viel Dollar. So, und so ist das hier eben auch passiert. Und das Produkt ist eine Halterung für eine Kamera, ein Tragesystem eigentlich eher, die was ähnlich ist wie dieser Spider-Holster. Den Spider-Holster haben wir ja vorgestellt, da kommt unten ein Pin an die Kamera und dann klingt man das Ganze in seinen Holster an den Gürtel rein und dann baumelt die eben an diesem Holster. Finde ich tierisch praktisch, weil es lässt sich echt gut tragen. Und dieses System hier, das ist so ähnlich, nur dass die Kamera dann eben nicht an einem Pin baumelt, sondern da kommt unter die Kamera auch eine spezielle Platte, die soll aber AK Swiss kompatibel sein, passt dann also auch in sehr, sehr viele Stativhalterungen, Schnellwechselplatten. Ja, und am Gürtel hat man dann eben dieses holsterähnliche Teil, was eben eine Aufnahmevorrichtung für diese Platte hat. Und da wird die reingeschnappt. Zum Beispiel von oben nach unten oder von links nach rechts, je nachdem, wie man das Ganze befestigt. Ist auch ein Video, was das zeigt. Und dann sitzt die da richtig fest drin, wird also auch gesichert. Und wenn man sie wieder raushaben will, drückt man einen kleinen roten Knopf und dann kann man sie wieder rausziehen. Und der Unterschied zu dem Holster ist eben hier, dadurch, dass das Ganze fest sitzt, kann man die Plattform, also das, was der Holster quasi ist, natürlich auch an anderen Dingen befestigen. Nicht nur am Gürtel, sondern eben zum Beispiel am Fahrradlenker oder am Dachgepäckträger oder sonst wo. Und kann die Kamera dann da eben dran festmachen. Und für Video könnte das also eine ganz, ganz spannende Sache auch sein. Ich finde das klasse. Er wollte irgendwie wohl $10,000 haben, damit er damit loslegen kann, und hat jetzt ein Vielfaches. Er ist irgendwie, glaube ich, bei über $140,000 inzwischen angekommen.
Da kann er wirklich loslegen, ja.
Und da hoffe ich doch, das Ganze läuft noch 60 Tage wohl auf Kickstarter, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es das Produkt dann wirklich geben wird. Ich finde das cool. Also ihr habt noch 60 Tage Zeit, da drauf zu drücken und zu spenden, zum Beispiel $50. Wenn ihr $50 spendet, dann bekommt ihr so ein System. Da ihr jetzt in Deutschland sitzt, werdet ihr dann irgendwie $15 oder sowas Versand zahlen müssen, steht aber auch alles beschrieben da. Ich finde das sehr spannend. Man kann aber auch weniger Geld spenden, kriegt dann allerdings kein Produkt. Und das Produkt, haben sie geschrieben, soll hinterher irgendwo um $70 plus Shipping und Handling liegen.
Nicht der schlechte.
Also ich bin da sehr gespannt.
So, du, ich habe noch einen Linktipp.
Ja, gib mal her.
Den habe ich kürzlich entdeckt, ich glaube bei Swissmiss oder so, auf dem Designblog. Und das ist ein DSLR-Kamerasimulator.
Was?
Ja, das Ding simuliert eine Spiegelreflexkamera. Und zwar siehst du, also so ein Ding, ein Flash, glaube ich, geschrieben, und du siehst auf dem Bildschirm erstmal so ein Sucher, unter dem Sucher so die üblichen Zahlen, so für Belichtungszeit und Blende, und dann noch so eine kleine Skala für so eine Belichtungswaage, und die ISO ist da drin, und dann hast du unten so ein paar verschiedene Regler. Unter anderem kannst du einstellen, wie hell es ist, also ob sonnig ist oder eher schattig, wie weit du weg bist. Du siehst also in diesem Sucher, siehst du ein Mädchen, was so ein sich drehendes Windrad hält. Im Hintergrund siehst du einen Spielplatz.
Ja.
Und kannst jetzt die Distanz einstellen, die Brennweite, die ISO, die Blende, die Shutter Speed, also die Belichtungszeit. Kannst die Kamera noch auf einen von drei verschiedenen Modi stellen, also Blendenvorwahl, Zeitvorwahl oder manuell. Und dann kannst du den Snapshot machen. So, das wäre erstmal alles gar nicht so interessant, wenn das nicht wirklich eine richtig amtliche Simulation wäre, was dann da als Ergebnis rauskommt. Also Beispiel, du gehst da ganz nah ran und dann wird der Schnappschuss auch tatsächlich mit entsprechend geringer Schärfentiefe ausfallen. Du veränderst das Licht und die Automatik versucht nachzufahren. Wenn es es nicht schafft, ja, dann hast du eben eine Unterbelichtung oder eine Überbelichtung. Oder du musst die ISO hoch, dann wird das Bild aber etwas krümeliger, wegen Noise. Du hast bei entsprechend kurzen Belichtungszeiten, ist das Windrad dann entsprechend eingefroren oder ist es halt verwischt.
Aber es ist immer dasselbe Motiv.
Es ist immer dasselbe Motiv, aber eben in verschiedenen Distanzen und so weiter. Und
also könnte es sein, dass sie einfach viele Ergebnisbilder gemacht haben und dir das Richtige dann liefern?
Nee, da ist schon so ein bisschen, steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Wenn du das mal ausprobierst, wirst du das sehen. Interessanterweise, ich dachte am Anfang, das ist ein Scheiß, das ist ja kaputt. Ich habe da irgendwie die
Hast du nicht Blende, eingeschaltet?
Nee, ich habe die Blende ganz klein gemacht.
Ja.
So wirklich klein und habe auch, bin zwar noch recht nah dran gewesen von der Distanz, aber die Blende habe ich ganz winzig gemacht. Also
nur 22 oder was?
Was ist das denn hier, die kleinste? 36 sogar.
Okay.
Und habe dann in diesem Sucher den trotzdem noch unscharf gesehen, den Hintergrund.
Aha.
Hätte aber eigentlich scharf sein müssen.
Aha.
Und ich dachte so, nee, das Ding ist ja kaputt. Nee, der simuliert ja die Springblende. Das heißt, du siehst halt während dem Komponieren nicht die Blendenvorschau. Weil du
musst erst das Bild machen.
Oder du musst das Bild machen und dann ist auch tatsächlich der Hintergrund scharf. Also schön. Das Ding ist wirklich so, mal zum Rumspielen. Was machen denn die einzelnen Dinge, wenn ich da dran ziehe und diesen Automatikmodus habe? Was passiert dann? Und da kann man sich so richtig mal irgendwie ein halbes Stündchen mit beschäftigen.
Witzig.
Also ist total witzig und ich behaupte jetzt mal, ein Anfänger, der eine Spiegelreflexkamera frisch hat, wird da wahrscheinlich überfordert sein erstmal, weil es halt doch einige Parameter sind. Aber wenn man mal was ausprobieren will, ob das jetzt dem gut tut oder ob die Entfernung jetzt einen Einfluss auf die Schärfentiefe hat und so weiter, dann ist der Kamerasimulator richtig klasse. Hat mir also wirklich gefallen. Ja.
Hier ist also übrigens
Link-Tipp von mir in den Shownotes auf Folge 226 happyshooting.de.
Sehr schön. John Fehrer fragt übrigens direkt mich. Wie schützt du dich davor, nicht von nicht dem analogen Wahn wie Chris Marquardt zu verfallen?
Moment mal, sagt er gerade der Richtige, von wegen Wahn hier, der mit seinen Analog-Dingern da.
Eieiei. Also John, ich muss mich da eigentlich nicht schützen, weil ich habe zwar inzwischen hier auch eine Polaroid rumliegen, die ich ja geschenkt gekriegt hat, hatte ich ja vor ein paar Folgen mal erzählt. Film dafür. Aber ich habe keinen Film dafür. Also ich habe noch die Kassette drin, ich kann also blitzen und das Geräusch machen, solange bis wieder Akku da noch läuft oder die Batterie da drin ist, aber ich habe halt keinen Film. Und den werde ich so schnell auch nicht haben, außer mir schenkt jemand einen Film. Also wenn mir jemand natürlich einen Film zukommen lassen möchte, dann kann er das tun.
Ja, ja Leute, da müsst ihr aber auch rausfinden, was das für ein Modell von Kamera ist.
Ja, das ist so hier. Ja, dieses 600er Ding, ne? Das ist eine 600 irgendwas.
Oh, so gut kennst du dich noch aus.
635 okay. Oder was da drauf steht, weiß ich nicht genau. Gut. Also müssten die 600er Filme müssten passen. Also wenn mir da jemand was schicken will, gerne. Ja, probiere ich die auch gerne mal richtig aus. Aber ansonsten besteht da keine Gefahr. Ich habe früher ja analog fotografiert, damit habe ich mal angefangen. Und bin so glücklich gewesen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich auf Cebits war und habe diese digitalen Kameras gesehen. Also nicht diese kleinen Ritsch-Ratsch-Klick-Digitalen, sondern diese großen Spiegelreflexen. Und das war nur für absolute Profis, für große Konzerne und Firma und Magazine, die sich da vielleicht mal so 3 von leisten konnten oder so. Ich habe immer gedacht, Mann, ist das geil und das Bild gleich auf dem Computer, aber so ein Computer, ja, das waren dann eher Workstations, so Grafik-Workstations, wo sowas bearbeitet wurde. So diese, weiß ich nicht, 1-Megapixel-Bilder oder so. Das hatte ich halt alles nicht. Aber als das dann bezahlbar wurde und ich meine erste digitale Spiegelreflex hatte, da war mir sofort klar, das ist genau das, wie ich arbeiten will. Das passt zu mir wie einfach Arsch auf Eimer. Ich will das sehen, was ich gemacht habe und zwar vor Ort. Und ich konnte damit so schnell dazu lernen. Das ist so ein tolles Hilfsmittel. Und dieser ganze digitale Workflow, der passt einfach zu mir. Ich kann mir im Augenblick überhaupt nicht mehr vorstellen, loszugehen, beschränkt zu sein auf 36 Aufnahmen, dann erstmal wieder rumrödeln und Film einlegen und sowas, um dann hinterher noch irgendwie Stunden oder ja mindestens Stunden zu verbringen in Entwicklung und das Ganze dann wieder einzuscannen, weil also eine Dunkelkammer baue ich nun ganz bestimmt nicht mehr.
Wer braucht denn 36 Bilder?
Also nicht mit der Großformat. Mit der Großformat, da hast du dann halt zwei, wenn es hochkommt, ja?
Nö, 6 bis 8.
Ja, hast du dann halt entsprechend im Rucksack oder so. Oder hast halt da deine 12 Aufnahmen im Mittelformat. Also ich würde es, wenn, ja, dann würde ich es ja ähnlich machen wie Chris, dann würde ich sagen, also Kleinbild schon mal gleich gar nicht, sondern wenn analog, dann eben auch nur, weil es einen Grund hat, nämlich weil eben zum Beispiel digitales Mittelformat kleiner ist als das analoge.
Stopp. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Kleinbildkameras, die auch zum Einsatz kommen.
Ja, das würde ich nur mal erwähnt haben. Ja, aber damit hast du ja so nicht angefangen. Aber also ich, das hat sich bei dir deswegen ja da waren. Bei dir hat sich das ja dann weiterentwickelt in alle Richtungen. Aber bei mir wäre es dann auch so, dass ich sage, also wenn analog, dann eigentlich nur deshalb, weil ich jetzt zum Beispiel meine Bildsprache erweitern möchte. Und das kannst du eben tun mit größeren Bildformaten. Wir hatten ja vorhin ganz tolle Beispiele mit diesem Großformat. Das reizt einen natürlich schon irgendwie, damit mal was zu machen. Und das ist eben digital absolut unbezahlbar beziehungsweise gar nicht verfügbar, je nachdem, welches Format du da anstrebst. Das könnte mich schon reizen, aber dann denke ich immer wieder dran, oh Mann, ey, und dann machst du da das Bild und bis du es dann tatsächlich auf dem Rechner hast, weil ich bearbeite dann natürlich schon mal ganz gerne. Nee. Also ich warte jetzt quasi eher darauf, dass das digitale Mittelformat bezahlbar wird.
Ja, was kein echtes Mittelformat ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ich rede von echtem Mittelformat, nicht dieses Pseudo.
Apropos analog, wir haben noch ein Ding abzuspielen und das ist analog.
Ach so, ja, sorry.
Mach mal, komm, mach mal analogen Lärm.
Wobei, den Lärm haben wir ja digital durchaus auch. Das hat uns geschickt Noemi und das ist eine Canon AE1 gewesen.
Ah, der Klassiker.
Schick, ne?
Ah, das ist, wann kam die raus? 76.
Jo.
Also das war so wirklich so.
Das sind auch die ich noch so kennengelernt habe.
Der richtigen großen Klassiker mit Programmautomatik und so, das war richtig. Vollautomatische Belichtungssteuerung, da ging es dann richtig ab. Also das war auch so die Zeit, wo es, ja, ich glaube, das ist so eine richtig wegweisende Kamera gewesen, die AE1. Tja.
Aber ein schöner, satter Sound. Ich finde ja dieses Schlololololok hinten dran, das finde ich so toll.
Kostete mit Normalobjektiv, steht hier 50 mm f1.8. Siehst du, das wurde damals mitgegeben, das Normalobjektiv.
Ja, so, das Set. Gehörte zum guten Ton.
Kostete ne? anfänglich ca. 730 D-Mark.
Geht eigentlich. Aber damals war das natürlich viel Geld.
Nach Erscheinen der A1 fiel das dann auf 630 D-Mark. Sie wurde mit rund 5 Millionen verkauften Exemplaren zu einem riesigen Erfolg.
Überleg mal, das Kamera und Objektiv zu einem Preis, da kriegst du heute das Objektiv. Also mal vom 50-1.8 abgesehen.
Tja, Wahnsinn, das Zeug ist, ja, egal. Lass uns das hier mal zusammendingsen. Ich pack schon mal die Blaubel ein.
Pack mal die Blaubel ein, genau. Ich bin ja mal auf deine Klappkamera dann da gespannt.
Ich auch.
Also ist ja... Also um auf John nochmal zurückzukommen, es ist ja nicht so, dass ich diesem Wahn, wenn man es so nennen will, direkt verfallen würde. Also da besteht keine Gefahr, dass ich jetzt anfange, hier analog aufzurüsten. Aber es ist durchaus so, dass mich das schon interessiert.
Ich finde es jetzt aber auch interessant, wie lange du über dieses Thema reden kannst.
Ja, weil...
Du gehst da quasi... Das scheint bei dir was zu pieksen, weil da gehst du richtig ab, wenn dieses Thema kommt.
Ich finde die... Weißt du, wenn man analog angefangen hat, diese Magie, aus dem Nichts ein Bild zu erzeugen, also wenn man das mal gesehen hat, auch in der Dunkelkammer, wie man einen Abzug macht, ja, du hast irgendwas Transparentes mit Flecken drauf, das durchleuchtest du auf ein Stück weißes Papier und dann schmeißt du das in eine transparente Flüssigkeit und dann entsteht da ein Bild. Also das hat schon damals so diesen Kick in mir gegeben, dass ich gesagt habe, das will ich öfter machen. Und daran denke ich natürlich immer, wenn ich irgendwie eine analoge Kamera in der Hand habe oder wenn man darüber spricht. Und das löst natürlich schon Emotionen irgendwo aus. Aber es ist einfach dieser ganze Prozess, der ist mir einfach viel zu aufwendig geworden. Also ich bin einfach eher so digital.
Ich glaube, ich gehe jetzt, nachdem wir hier fertig aufgenommen haben...
Wie viel soll die Blaubeel kosten?
Kurz noch. Ich gehe mal gleich noch mal kurz ein Filmchen entwickeln.
Mach das mal.
Was die Blaubeel kosten soll, ach, das...
Überlegst du dir noch, ne?
Muss ich mir überlegen, aber das, also die wird im finanzierbaren, also im leistbaren Bereich sein. Das ist nicht, die wird nicht richtig teuer werden. Nee.
Naja.
Muss ich mich nicht dran groß bereichern, überhaupt nicht.
Also keine Angst. Von mir gibt's weiter digitale Themen.
Du und die Blaubeel, ja genau.
Das würd's gerne sehen, ne?
Nee, nicht wirklich. Da bist du nachher nur wieder am Schimpfen. Nee.
Na gut, in diesem Sinne wollen wir die Hörer nicht weiter quälen. Wir haben gut anderthalb Stunden auf der Uhr, glaube ich. Kommen wir einfach mal zum Ende. Also macht ein paar schöne Fotos. Wir haben euch reichlich Anregungen gegeben, was wir in den Kommentaren von euch gerne lesen möchten. Denn wir wollen ja auch dazu lernen.
Nicht vergessen die Workshops. Es gibt demnächst noch einen in Berlin und im Juli gibt's Zeug und überhaupt einfach mal happyshooting.de/workshop. In diesem Sinne, macht es gut und bis nächste Woche.
Als ein gutes Licht. 3, 2, 1. Happy Shooting. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Ich kriege jetzt hier erstmal gerade den Namen. Das ist auch irgendwie das ganze Internet.
Das ist ein Scheiß mit dem Internet, oder?
Oh.
Man muss ja mal einen Stöpsel ziehen, sonst geht das ja nie auf.
Ja, muss man einfach mal machen. Wie in der Badewanne. Irgendwann muss man einfach den Stöpsel ziehen, sonst wird's Wasser kalt.
Richtig. Oh, wie poetisch. Super.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.